Thilo, diese Genres unterscheiden dich von anderen. Nur du springst von Film zu deutsche Singer-Songwriter und dann zu Progressive Post-Hardcore. Typisch du, oder?
Ja. Tino, das ist wirklich, du bist so einzigartig. Wahnsinn.
Wahnsinn.
Du bist so ein krasser Typ, wirklich. Also, ich wünschte, ich wäre mehr wie du.
Ich kann dir davon abraten.
Hallihallo, Kerngeschäft wieder hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Folge 20. Heute in einer ganz besonderen Konstellation, denn der liebe Mike hat einfach für sich beschlossen, dass er was Besseres zu tun hat, als mit uns mal wieder den Abend zu verbringen. Und ist einfach mal in Urlaub gefahren und hat mich und Thilo quasi jetzt alleine gelassen. Da wir aber nicht ohne Erwachsenenaufsicht so alleine sein dürfen, haben wir gesagt, machen wir das wieder zu dritt. Und haben uns einen Erwachsenen eingeladen, und zwar die liebe Julia. Hallo Julia.
Halloschki.
Na?
Na?
Weißt du, worauf du dich hier eingelassen hast?
Nein, weiß ich nicht. Nee, aber schön habt das hier in eurem Aufnahmeportal, nenne ich es jetzt
ja,
mal.
Ja, ne?
Ja, sieht schön.
Stell mal vor, das wäre jetzt der Hintergrund für jede unserer Grafik. Das wäre ja bestimmt ein bisschen langweilig so.
Ja, das wäre klasse.
Ja, ja, aber schön, dass du heute mit dabei bist. Wir haben heute eine schöne Zeit zusammen. Und ich möchte natürlich auch, dass der Thilo nochmal zu Wort kommt, bevor wir hier überhaupt loslegen. Hallo Thilo, wie geht's dir denn heute?
Schönen guten Abend, ihr Lieben.
Na?
Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, müde bin ich wohl. Müde bin ich von der Woche, aber ich habe mir um 19.21 Uhr einfach den 25. Kaffee des Tages gezogen.
Das ist schön.
Und bin wieder voll am Start, Leute.
Ja, Du bist also jetzt gerade so ein bisschen der Gegensatz zu mir, wie ich gerade schon euch vorher erklärt habe. Ich habe halt gedacht, ja, machst du noch mal 20 Minuten irgendwie ein Powernap, damit du ausgeruht bist zum Aufnehmen. Hab dann meiner Freundin gesagt, wächst mich ja schon. Ne? Ja, das hat sie aber auch vergessen. Und dann bin ich 5 Minuten vor Aufnahme wach geworden und wusste nicht, wer ich bin, welches Jahr wir haben und wo überhaupt mein Bart hin ist. Und jetzt sind wir aber hier und der Bart ist immer noch weg. Aber Julia, hast du das gute Wetter ausgenutzt die letzten Tage? Es ist ja wunderschön draußen.
Ja, doch, so teilweise habe ich es ausgenutzt. Musste aber auch so ein bisschen viel arbeiten in letzter Zeit. Aber es ist ja zum Glück noch lange hell, ne? Und noch lange warm. Ja, hör mal, Leute, in 10 Tagen, ne, ist schon wieder vorbei. Dann geht es wieder bergab mit den langen Tagen.
Schon wieder
Herbst. Schon wieder Herbst quasi. Dann werden die Tage schon wieder kürzer. Nee, aber war echt ganz nett so die letzten Abende, wenn ich denn was Zeit dann hatte und so. Ja, doch.
Ja, bei dem schönen Wetter, da machen die Überstunden mehr Spaß, ne? Das ist,
ja, gestern muss ich sagen, habe ich mir ein paar Überstunden genommen und bin mal zum Orthopäden gegangen.
Toll.
Ja, Mensch. Und da habe ich mal richtig schön wieder einrenken lassen.
Richtig
Quality
Time.
Und bekomme jetzt neue Einlagen.
Boah, geil. Hätte ich ja schon Bock drauf, ne? Auch sowas. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie gemacht. Wäre ich mal echt bereit zu für einen Orthopäden. Ja, Leute, wir haben wieder Freitag. Also wir nehmen wieder Freitag auf. Ihr hört das natürlich am Mittwoch. Und Freitag ist natürlich immer der Release Day. Veröffentlichungen kommen raus, neue Alben, neue Songs etc. Und wir quatschen jetzt erstmal noch ein bisschen über das, was wir so die letzten 2 Wochen, also seit unserer letzten Folge, verpasst haben quasi. Thilo, du musst jetzt quasi obligatorisch den Part für Mike übernehmen. Sprich doch mal über eine Sache, die du, über einen Song oder ein Album, das du jetzt in den letzten 2 Wochen irgendwie gehört hast und sagst, boah, das ist eigentlich ganz geil.
Für Mike quasi.
Für, ja.
Habe ich in das neue Afi-Album gehört.
Afi!
Buddies heißt das.
Ja.
Und, also, ich wusste ja schon, dass Mike das sehr, sehr toll fand. Und das ist auch toll. Ich find's nicht so toll wie Mike. Ich muss auch sagen, Mike hatte ja noch mal darauf hingewiesen, dass von den 11 Songs, die auf der Platte sind, 7 bereits veröffentlicht wurden. Also da, weiß ich nicht, da schockt dann das Album halt auch nicht mehr so rein. Ja, voll nett, dass ihr die ganzen Singles einfach nochmal auf eine Scheibe gekloppt habt. Das ist super. Das nimmt mir auch voll viel Arbeit ab bei Spotify.
Wie viele Songs sind, weißt du, wie viele Songs es endgültig geworden sind? Oder waren das nur die 7?
Nee, 11.
Ja. Wow. Also haben die mehr als die Hälfte schon rausgehauen, bevor das Album schon, ja, Mensch.
Ja, und ja, irgendwie, das Konzept verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Aber, ach, also, es wird auf jeden Fall dieser schöne Fire Inside Vibe. Boah, jetzt habe ich aber richtig geschissen, Alter.
Fire Inside. Ich
hoffe, die haben auch eine Firewire.
Müssen sie mindestens.
Ja, also die Stimmung ist schön. Es ist dieses Sing the Sorrow Feeling auf jeden Fall da, mit ein bisschen mehr 80s. Kram hinten drin, aber die Stimme ist auch so geil weit hinten rein gemischt wie bei den Sachen damals. Das hat mich auf jeden Fall sofort gepackt. Songs finde ich weitestgehend okay bis gut. Zwei Hörempfehlungen von mir wären auf jeden Fall Twisted Tongues, was ja schon lange raus ist. Mhm. Und was ich jetzt aber noch nicht kannte, Escape from Los Angeles. Da mochte ich den stärkster Refrain des Albums, auf jeden Fall.
Ja, genau. Der Mike hatte ja, dafür war er sich zu gut, oder dafür war er gut genug quasi, hat er ja schon vorab eine Review geschrieben, die auch beim Mocker veröffentlicht worden ist. Er hat wirklich sehr viel darüber geschwärmt und auch so über, ne, bei unserem Chat, meine ich, in so einem Podcast-Chat. Und er sagte auch, glaube ich, im Mocker-Chat oder in so einer Diskussion auch so ein bisschen, er weiß gar nicht, wie oft er in letzter Zeit darüber gesprochen hat, dass es ein sehr, also dass generell Alben und Bands ein sehr 80s Vibe haben und Synthies benutzen. Ich glaube, das ist aktuell der Trend und um auch so ein bisschen Mike seinen Witz so ein bisschen zu klauen, er meinte auch, er freut sich darauf, wenn 90s Eurobeat quasi der Trend wird. Also wenn dann die Bands anfangen mit so, keine Ahnung, It's My Life oder sowas, also mit irgendwelchen fiesen Disco-Techno-Tracks im Hintergrund.
Ich finde auch, alle Bands sollten mehr klingen wie Music Instructor.
Nur 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier.
Kennt ihr diesen Song von Music Instructor, wo der Text darin besteht, dass erklärt wird, wie das Arrangement aufgebaut wird?
Nee.
Nein.
Also es ist halt so ein Beat und dann kommt immer nur, here comes the bass und dann uff, 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 uff. Und der sagt dann halt, also der leitet benennt die einzelnen Instrumente im Text, die dann dazukommen im Arrangement und daraus besteht der Song. Und da dachte ich mir, das ist auch kreativ gemacht, du alter Music Instructor.
Das klingt wie so ein Erklärfilm aus der Schule, weißt du, diese Uraltkassetten, die quasi das, was gerade passiert, halt so 1:1 wiedergeben, nochmal auf der Audiospur.
Ja, aber weißt du, wenn du das als Kind halt das erstmal hörst, dann stellst du ja überhaupt nicht in Frage, verstehst ja kein Wort, ne?
Ja, eben. Ja, eben.
Und dann hörst du das 15, 20 Jahre später und denkst dir, wie Panne ist das denn, Alter?
Ja. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, welche Band war das denn? Ich glaube, es war sogar irgendwas um die Tool-Leute. Irgendeine Band hat, nee, es war Faith No More. Ich glaube, Mike, wie heißt er von Faith No More, der Kollege, der Sänger, die haben irgendwie ein ganzes Album aufgenommen. Das ist im Endeffekt ein Kochbuch, was sie vertont haben.
Ah ja.
Also es ist nicht so weit weg von all dem, aber
wir
freuen uns auf jeden Fall auf das Eurobeat-Revival mit Mike auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja, cool, mit Afi, wie gesagt, check das mal auf jeden Fall.
Afi.
Auf jeden Fall mal die Review von Mike auf Morecore aus und dann, Julia, du hast doch bestimmt auch irgendwas Freshes heute in deiner Spotify-Release-Radar drin gehabt, oder?
Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich zugegebenermaßen meinen Algorithmus in letzter Zeit sehr stark strapaziert habe, indem ich so beim Arbeiten sehr, sehr viel EDM und Hauskrams gehört habe, also so komplett
raus.
In die andere Richtung.
Wir brechen den Podcast hier sofort jetzt ab, das geht gar nicht.
Das war der längste Besuch von Julia.
Was lädst du ja ein, deswegen haben wir die Gäste.
Ja, super, scheiße.
Ich möchte an dieser Stelle auch mal anmerken, ist euch mal aufgefallen, dass ich die erste weibliche Gästin bei euch im Podcast bin?
Ja, und ich hätte das tatsächlich noch angesprochen später, aber gut, dass du mir vorwegnimmst, haben wir schon mal, haben wir das schon mal aus dem Weg geschafft, dann brauche ich das nachher nicht zu machen, finde ich gut.
Ja.
Genau. um bei gerechten Verhältnissen zu bleiben, bekommst du auch weniger Gage als wir.
Okay. Frauen sind ja eh unterbezahlt, von daher.
Ja. Richtig.
Da genau. Wollen wir dir ja auch kein besseres Gefühl geben, Julia.
Nee. Warum auch? Es hat sich aber doch so der ein oder andere Song aus unserem Metier, nenne ich es jetzt mal, in meinen Release-Radar verirrt. Einen Song, den ich ziemlich fett fand diese Woche, ist der neue von Hacktivist, der Hyper Dialect. Ja, wie kann man den beschreiben? Sehr wild.
Mach's wie der Music Instructor.
Genau, eins, Bass. Zwei, Polizei.
First comes the bass drum. Entschuldige Sie,
genau, den fand ich ziemlich gut. Ich bin mir gar nicht sicher, wann Hacktivist das letzte Mal wirklich irgendwas Großes veröffentlicht haben. Irgendwie eine EP oder ein Longplayer oder so. Ich glaube, das ist schon ein bisschen was länger her. Ja. Ne?
Genau.
Ich erinnere mich, dass sie einmal ein Album veröffentlicht haben, was auch einfach wieder nur so eine Wiederveröffentlichung von bereits bekannten Songs und remastered irgendwie war oder so. Ich glaube, da waren auch einige Fans sehr enttäuscht in dieser Zeit. Aber
Genau. Ja.
Aber es ist auch eine Band, die habe ich jetzt, ich glaube, schon zweimal live gesehen, auch in sehr, sehr kleinen Clubs. Und die bringen auf jeden Fall, ja, die machen ordentlich Dampf auf der Straße, würde ich mal sagen. Und macht auf jeden Fall Bock, sich die anzugucken. Und auch der Song, der hat echt Bock gemacht, jetzt auch wieder auf hoffentlich kommende Tourneen und Festivals und sowas. Und da bin ich mal gespannt.
Würde ich auch sagen.
Ja.
Ja, ist eine geile Scheibe. Habe ich auch reingehört. Dampft auch ganz, ganz gut nach vorne. Also etwas weniger Rap als gewohnt, würde ich sagen. Also das habe ich aber auch mit den letzten Songs alle so ein bisschen gemerkt, dass das Rapper ein bisschen zurückgeht und sie sich mehr auch auf normales Geschrei halt so ein bisschen verlassen.
Mhm.
Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da generell scheiße finde. Eigentlich ganz cool. Also so auf jeden Fall geht gut runter der Song. Das kann ich attestieren quasi.
Ja. Dann habe ich auf jeden Fall noch einen Song sehr, sehr viel gehört in letzter Zeit. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der diese oder letzte Woche schon veröffentlicht worden ist oder vielleicht sogar schon davor. Von Creeper, Midnight.
Ja.
War auch sehr, sehr lange, cool. Obwohl, nee, so lange war es gar nicht ruhig um diese Band. Die haben gerade letztes Jahr erst ihr zweites Album veröffentlicht. Und wer Creeper nicht kennt, weil sie jetzt nicht so bekannt sind, wie ich das vielleicht meine oder so. Es geht sich jetzt nicht um diese grünen Kreaturen von Minecraft oder so, sondern es ist eine
Popkultur. Nice.
sondern das ist eine Horror-Punk-Band, würde ich jetzt mal sagen, aus Southampton in UK. Die auch tatsächlich viel Einfluss von Afi abbekommen haben. Wollte ich schon immer mal sagen.
Im Fleisch und Blut schon Übergang ist. Wir sind gerade 13 Minuten drin und Julia ist schon voll drin in der Story und im Kanon. Das ist wunderbar.
Ja, man kann sie auch so ein bisschen mit Misfits, würde ich sagen, vergleichen. Und vielleicht auch so ein bisschen David Bowie-Einschlag oder so. Also so eine ganz verrückte Tüte. Mhm. Die Songs von denen sind immer sehr, sehr theatralisch, mit sehr viel Herzschmerz und sehr viel Hingabe. Und der Sänger Will hat auch eine, würde ich sagen, sehr weinerliche Stimme teilweise. Aber das passt halt gut so zur Mucke, würde ich sagen. Und zu ihrem ganzen Erscheinungsbild immer schwarze Klamotten und mit schwarzen Haaren auch und Kajal und Nagellack und die richtig modernen Emos einfach, würde ich es jetzt einfach mal so nennen. Schön. Und die haben einen neuen Song veröffentlicht, der heißt Midnight, genau. Den finde ich auch vom Songwriting sehr, sehr schön. Die Keyboarderin Hannah hat da in den Strophen wechselt sie sich quasi so ein bisschen mit dem Sänger ab, mit Will, und das ist so ein bisschen, als ob so eine Geschichte erzählt wird. Das finde ich eigentlich ziemlich cool und der geht gut ins Ohr und macht Bock auf jeden Fall.
Hatte ich so einen tierischen 80er-Jahre-Vibe durch.
Ja, also voll.
Nicht wie Afi mit den ganzen Synthies, aber mehr so dieses Stadionrock 80er, ja, so Bon Jovi und auch so, ja, hier Def Leppard und sowas, hier, keine Ahnung, halt so ein sehr, sehr keine Ahnung, es wirkt einfach so als wäre das, könnte auch ein Sitcom-Intro oder ein Film-Intro oder sowas sein, finde ich. Mhm. Weil das halt irgendwie so theatralisch und mit viel Emotion geschrieben ist und so. Ja. Und ja, cooles Ding.
Leute, habt ihr zufällig die neue Sleeping with Sirens? Man kann das nicht aussprechen, oder?
Sleeping with Sirens.
gehört? Bloody Knuckles. Habt ihr die gehört?
Ja.
Ja.
Denn da fand ich nämlich auch, ich habe zuerst das Afi-Album gehört und dann die Single hinterher und dachte mir, so bei der ersten Minute, ja, das könnte auch ein Afi-Song sein.
Findest du?
Aber volle Lotte. Die erste Minute danach wird's halt deutlich härter als das, was die so machen würden.
Genau.
Aber die erste Minute voll. Aber dann mehr so aus Miss Murder-Zeiten.
Okay, Sound. Ja, das würde ich ja auch sagen, ja. Doch, dann so die härtere Afi-Zeit quasi.
Hat mich da total dran erinnert, irgendwie. Ja. Aber dann knallt er noch echt gut rein, der Song.
Ich war echt überrascht, wie gut der produziert war. Ich habe immer so gedacht, so, okay, du hast halt das ganze Instrumental war in meinen Augen jetzt früher immer so voll zusammengedrückt und so mächtig, ja, so wie so eine, von so einer Metalcore-Band, sag ich jetzt einfach mal, so klang das immer. Und hast du halt aber immer diese, ich sag jetzt mal, sehr hohe und filigrane, aber trotzdem noch so ein bisschen kraftvolle Stimme vom Sänger, vom Kellen. Mhm. Und jetzt ist das irgendwie, keine Ahnung, jetzt fühlt sich das wesentlich offener und zusammengehöriger an, habe ich so das Gefühl. Also das war jetzt, ist jetzt das, was mir sofort aufgefallen ist. Mhm. Ich weiß nicht, also das fand ich schon. Aber cooler Song auf jeden Fall. Auch mal was anderes von denen.
Habt ihr denn auch den neuen Trashboat-Song euch mal reingezogen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ne, wo haben wir die gesehen damals? Waren die nicht irgendwie mit Venner mal unterwegs?
Ja, genau, in der Kantine. Genau, die waren Vorband von Beartooth damals.
Da war ich überhaupt nicht überzeugt von denen. Die haben mich ein bisschen abgeturnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich die Band auch nicht mehr weiter verfolgt. Aber darfst mich gerne jetzt eines Besseren belehren, wenn du sagst, ist jetzt super geil oder.
Du bist ja auch so ein bisschen Royal Blood-Fan, oder?
Ja, doch schon, ja.
Dann würde ich sagen, ist der neue Song auf jeden Fall was für dich, weil als der angestimmt worden ist in meinem Spotify, habe ich wirklich für einen kurzen Moment erst gedacht, ich höre gerade irgendwas von Royal Blood. Und also so mit sehr, sehr tiefen, dumpfen Bässen und auch irgendwie gar nicht so pop-punkig, wie man das von Trashboat vielleicht sonst gewöhnt ist. Also irgendwie wirkt er sehr, sehr viel düsterer als so sonst diese Sachen. Also sie sind ja jetzt sowieso nicht die happieste Band überhaupt. Aber ja doch, das fand ich dann doch noch mal eine Spur härter, würde ich sagen, oder tiefer. Das fand ich schon ganz cool.
Okay. Ja, okay, dann werde ich mir nach dem Podcast mal ein frisches Mindset mal aufrufen und mir den Song nochmal anhören, ohne die ersten Eindruck, den sie damals bei mir hatten. Und vielleicht gefällt er mir ja sogar.
Ja.
Damals bin ich irgendwie nicht auf die warm geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Song, den ich noch sehr cool finde und den ich auch noch ganz kurz ansprechen möchte, bevor wir weitermachen, ist von der Band Hot Milk. Kennt ihr die zufällig?
Mhm.
Anscheinend. Ja. Also sind schon bekannt, aber mir waren sie lange Zeit nicht bekannt, bis ich dann irgendwann mal ganz zufällig auf eines ihrer Videos gestoßen bin.
Ist ein Trio, ne?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ganz oft sieht man irgendwie nur zwei, also einen Sänger und eine Sängerin oder Gitarristin und Gitarrist. Es gibt das Video, was halt anscheinend so von den Klickzahlen so das Größte ist, hat aber auch irgendwie noch einen Schlagzeuger und einen Bassisten mit drin. Ich weiß halt nicht, ich kann es dir nicht sagen. Also teilweise auf den Promo-Bildern sind die halt zwei, dann hast du teilweise dann doch wieder mehr Bandglieder, kann ich nicht genau nennen. Ist irgendwo eine lustige Mische, klingt irgendwie für mich so ein bisschen nach diesem neuen Emo-Sound, ne, Emo-Pop-Punk-Sound, keine Ahnung. Es ist sehr modern, also es ist halt nicht so klassisch mit nur Gitarre, Schlagzeug, Bass und Gesang und dann die typischen 1-2-3-Beats, sondern es ist halt schon auch produktionsmäßig sehr, sehr fortgeschritten mit ein paar extravaganten Einflüssen aus anderen Genres. Und die haben heute einen Song released, auch, glaube ich, seit langer Zeit nochmal einen Song. Ich glaube, der letzte war 2019 oder 2020, letztes Jahr. I Wanna Know What Happens When I'm Dead. Und der ist wirklich gut. Also der ist wirklich ein richtiger Hype-Song. Also ich habe das heute Morgen im Auto gehört, auf dem Weg in die Berufsschule. Gerade so, boah, ja, geil, Alter, da hast du ja richtig Bock. Da zieht dich mit. So, bam, bist du dabei, ey. Bist du dabei. Und ich frag mich halt, wann die halt endlich mal irgendwie sowas wie eine EP oder ein Album veröffentlichen, weil das liegt, glaube ich, jetzt auch schon länger her. Also Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Hot Milk, I wanna know what happens when I'm dead. Gut, Leute, jetzt haben wir ein bisschen über neue Releases gesprochen. Dazu natürlich auch immer die Werbung in eigener Sache. Also Morcore hat natürlich auch eine eigene Playlist dafür. Die findet ihr bei Spotify. Einfach mal morcore.de suchen. Dann werdet ihr einen großen Haufen an wunderbaren Playlists, die von uns erstellt worden sind, finden. Darunter auch eine Playlist nur für die neuen Veröffentlichungen jeden Freitag. Und da werdet ihr sicher auch einige Songs finden, die wir jetzt heute besprochen haben. Und da findet ihr auch unseren Soundtrack, über den wir nachher nochmal kurz sprechen, über den Kerngeschäft-Soundtrack. Das ist ja immer das, was wir zum Schluss machen einer Folge. Jetzt aber erstmal weiter und wir bleiben auch beim Thema Spotify und widmen uns unserer Kuriosität. Only You, Spotify Only You heißt die Aktion. Spotify hat irgendwie vor einer Woche oder zwei auf einmal in ihrer App, aber nur in ihrer App, ein Banner veröffentlicht, wo es hieß, ne, so ist deine, oder du bist einzigartig, so ist dein Hörverhalten, so ein bisschen. Und erinnert dann wieder stark an diese ganzen Jahresrückblicke, die letztes Jahr im Dezember quasi jede Social-Media-Wand geplagt haben. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute bei mir letztes Jahr diesen Jahresrückblick gemacht haben und dann
alle
auf Social Media, alle haben es gemacht und erstmal jedem quasi ihren Musikgeschmack ins Gesicht gehalten, inklusive ich hab's halt auch gemacht, also no judge here. Ja, und was ich halt ein bisschen, also ich fand es ein bisschen weird, was man halt dafür, also was man dafür Ergebnisse rausbekommt. Mhm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt durch dieses Ding durch und ich will auch mal von euch beiden mal so eure Ergebnisse hören, weil mich das wirklich interessieren würde, weil was ich rausbekommen habe, das ist halt so, hä? So, was soll das eigentlich? Also Story 1 war, das geht halt, also diese ganze Aktion geht quasi durch die Daten anscheinend von jemandem, die er, also seine Historie, die er so gehört hat in letzter Zeit, und gibt dann für verschiedene Anlässe quasi Aussagen darüber, welche Künstler er dann gehört hat. Und der erste Anlass war halt eine einzigartige Künstlerkombi. Also wahrscheinlich zwei Künstler, die sich halt sehr, sehr unterscheiden in ihrem Genre. Tilo, was hast du bei dir da so? Was war denn da so die Kombi? Diese Unterschiede.
Warte mal, ich gehe mal gerade meine Screenshots durch. Und die fangen aber an bei dem, Jahresding tatsächlich. Da habe ich das erste verkackt.
Mensch. Bei dir, dann weißt du das gar nicht. Ja, dann müssen wir jetzt zu Julia gehen.
Tut ja, mir toll. Leid. Tilo, ja, verkackt. Ey, echt.
Gerne gleich wieder zu mir. Tschüss.
Setzen 6.
Alles klar. Dann jetzt Julia, was hast du denn für einzigartige Künstlerkombi gehabt bei Spotify?
Ja, ich habe es ja eben schon kurz angeschnitten, dass ich das so ein bisschen strapaziert habe. Meine einzigartige Künstlerkombi ist Lady Gaga und Rome.
Ah ja.
Ah ja.
Finde ich aber gar nicht scheiße.
Nee.
Also ich mag Lady Gaga, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich auch. Also sonst wäre sie ja auch nicht bei mir da drin
klar,
gelandet.
Klar.
Ich war auch sehr traurig. Ich hatte tatsächlich auch mal Karten erworben für Lady Gaga. Das war in dem Jahr, nachdem sie beim Super Bowl aufgetreten ist. Und meistens kann man ja sowieso dann schon so ein bisschen prophezeien, ne? Die Acts, die beim Super Bowl auftreten, die sind im kommenden Jahr sowieso auf Tour. Mhm. Und so war es bei ihr halt auch. Und ja, sie ist ja aber auch leider mental nicht immer ganz die stabilste, so wie man das immer mal wieder so mitbekommt und so, ne? Und ja, ich glaube, das war dann auch die Zeit, wo sie dann gesagt hat, sie geht halt gar nicht mehr auf Tournee und ja, hat dann leider zuerst das Konzert verschoben und dann wurde es aber leider dann doch komplett abgesagt.
Oh, schade.
Ja, aber ich habe mir sagen lassen, dass sie auch eine sehr, sehr krasse Show abliefern soll und im Vergleich zu anderen Künstlerinnen in ihrer Größe, sage ich jetzt mal, halt live auch wirklich was drauf hat. Ne? Also das hört man zum Beispiel von, ich glaube, Katy Perry ist es oder so, die live vielleicht gar nicht so viel eigentlich auf dem Kasten hat und bei ihr ist das wohl nicht der Fall und ja, fand ich sehr schade.
Ja, ich habe auch großen Respekt vor ihr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ist für mich eine der wenigen auch Popkünstler, wo ich sage, das ist auch wirklich rohes Talent, was da mitschwingt, weil sie eine super Songwriterin ist, also sie schreibt ja größtenteils selber, hat ja auch schon für andere geschrieben, bevor sie berühmt wurde quasi. Und gibt immer wieder quasi meiner Meinung nach auch Beweise dafür, dass sie halt auch eine super Sängerin, eine super Musikerin ist und das auch.
Und super Schauspielerin.
Auch, ja, genau, ja. Ne? Also der kaufe ich das auch ab. Für mich ist sie sehr authentisch mit ihrer Art, wie sie ist.
Ja.
Ja, bei mir ist es, also der eine wird Thilo nicht überraschen, weil ich es auch schon ein paar Mal hier bei uns im Podcast erwähnt hatte. Bei mir ist es, das wäre wahrscheinlich bei dir so gewesen, bei mir ist es Miley Cyrus und Aversion's Crown.
Ah, ja, okay.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es vielleicht noch ein bisschen extremer wird, irgendwie so diese ganzen K-Pop-Geschichten oder irgendwelche Deutschrap-Geschichten anstatt Miley Cyrus, aber ich muss auch zugeben, Miley Cyrus habe ich in letzter Zeit viel gehört. Also letztes Album habe ich von ihr wirklich sehr oft gehört und immer wieder und ist einfach, geht einfach auch gut runter. Die hat ihren Stil da gefunden, ihren Flow und das hört man auch dann direkt raus. Also ich kann mir das sehr, sehr gut geben. Ja, Thilo, schade, dass du das jetzt nicht gespeichert hattest. Ich hätte jetzt gerne gewusst, was bei dir rausgekommen ist.
Tja, ja. Und das von einem Lehrer, ey. Blöd.
Ja, wie ihr wisst, ist Vorbereitung nicht meins.
Ja, aber ja, natürlich. Ja, ich meine, ne, wenn alle Stricke reißen, schiebst du halt einen Fernseher in den Klassenraum. Ich meine,
genau, weil man das heutzutage halt noch macht.
Nicht? Ach so, O-Word-Projekte. Ja, sorry, habe ich ganz vergessen. dann darfst du aber gerne mit deiner musikalischen Zeitreise weitermachen, Thilo. Das hast du ja auf jeden Fall. Was ist denn bei dir rausgekommen? Ich glaube, waren 3 Jahreszahlen, ne? Richtig?
Okay, ich zitiere. Ins Jahr 2018, 1984 und 2021 reisen, typisch du. Und dann kommen bei mir raus Mac Miller, Phil Collins und A Day to Remember.
Du, boah, A Day to Remember?
Dieser Text ist auch so richtiges Marketing-Bullshit, ne? Es ist auch wirklich...
Typisch du, oder?
Ja, typisch du. So als wären wir beste Freunde.
Ja. Ja.
Aber ich dachte, Day to Remember hat so bei dir verschissen.
Ja, seit dem letzten Album. Also, ja, aber ich höre ja trotzdem noch viel. Also die Sachen vor dem scheiß letzten Album.
Naja, okay.
Ja, nee, ich fand das ein ganz gutes Trio eigentlich. Mac Miller, Phil Collins und A Day to Remember. Ich denke, da ist auch viel,
ist schon,
ja, viel kommt Bandbreite Phil Collins, abgedeckt, ne?
Phil Collins ist Klassiker. Mike hätte das jetzt, Mike, wenn du zuhörst, du würdest das wahrscheinlich jetzt übelst feiern. Phil Collins ist ja auch so ein Ding für ihn. Ich find's lustig. Tatsächlich sind wir irgendwie sehr nah beieinander. Also ich hab nämlich 1983, 2019 und 2021. Also quasi nur ein Jahr Unterschied bei zweien. Ich hatte Billy Idol, Post Malone und Era als Bands. Billy Idol, weil ich einmal Rebel Yell wahrscheinlich gehört habe. Keine Ahnung, warum ausgerechnet er jetzt dabei ist. Ich weiß es nicht. Da habe ich andere Sachen mehr gehört. Post Malone höre ich tatsächlich sehr, sehr viel. Aber warum jetzt ausgerechnet 2019? War das Album mit hier mit Bierbongs und Bentleys?
Ich weiß nee, es gar nicht. Das war das
Stonies?
Doch, nee, warte, wie hieß es denn noch gleich?
Das Gelbe, das, ne?
Mit dem, nee, mit dem blauen Cover, wo Hollywood er mit dem Bleeding? Rücken... Ja, genau.
Echt? Ist das von
2019? Ja, das ist von 2019, ja.
Stimmt, ja. Krass, ja. Ja, und Era haben ja jetzt auch dieses Jahr noch ein Album rausgehauen, was ja auch sehr, sehr gut war. Also wirklich ein gutes Metalcore-Album, was man jedem nur wärmstens ans Herz legen kann. Wie sieht's bei dir aus, Julia? Was waren deine Jahreszahlen und Künstler, die du da bekommen hattest?
Ich hatte angefangen mit 1974. Das war ein Queen, okay. Also auch Klassiker. Ah. Ne? Dann ging's weiter zu 2011, zu The Swellers. Die gibt's mittlerweile aber leider gar nicht mehr. Da habe ich aber einen Song, Runaways heißt er, von denen unfassbar viel gehört den vergangenen Wochen und dann auch 2021. Das könnte jetzt alles sein, was so rausgekommen ist die letzten Wochen, ist aber Justin Bieber geworden tatsächlich.
Jawollo.
Ja, also wenn schon, dann richtig, ne? Also
Justin.
Ja. Swellers sagt mir tatsächlich gar nichts.
Nee, mir auch gar nicht.
Ist auch eine Pop-Punk-Band. Mhm. Ich habe mich jetzt nicht so viel in der Vergangenheit mal mit denen beschäftigt oder so, aber ich weiß, dass es die auf jeden Fall leider nicht mehr gibt.
Schade. Dritte Story, Genre-Kombi war das. Da fange ich jetzt einfach mal an. Da hatte ich zum einen Unterhaltung, okay, was auch immer dieses Genre ist. Deutscher Post-Hardcore, ich denke, dann wissen wir drei sofort, wer das dann ist. Und Boston Metal. So, und die Künstler, die mir dann angezeigt worden sind, waren dann bei Unterhaltung des Kerngeschäft.
Well, same.
Als Podcast-Genre finde ich auch ein bisschen albern, aber habe ich auch bei ganz vielen anderen gesehen, dass die das hatten, dann irgendwie als Genre Unterhaltung oder keine Ahnung, Wissenschaft oder sowas. Deutscher Post-Hardcore war bei mir Fjord und Boston Metal war ein Killswitch Engage. So, keine
Ah, ja,
Ahnung, hätte
okay.
ich jetzt auch noch nie gehört. Also Boston Metal ist mir jetzt auch neu als Genre. Aber kann man ja mal ins Portfolio aufnehmen, ne? In den Sprachgebrauch. Tilo, wie sieht es bei dir aus? Wo lag bei dir die Genre-Kombi zusammen?
Genau, ich beschränke mich jetzt auf das Vorlesen meiner Genre-Kombi, wenn es okay ist.
Ja.
Die, meine Spotify-Stimme, Entschuldigung. Tilo, diese Genres unterscheiden dich von anderen. Nur du springst von Film zu deutsche Singer-Songwriter und dann zu Progressive Post-Hardcore. Typisch du, oder?
Ja. Tino, das ist wirklich, du bist so einzigartig. Wahnsinn.
Wahnsinn.
Du bist so ein krasser Typ, wirklich. Also, ich wünschte, ich wäre mehr wie du.
Ich kann
Mehr
dir davon
einzigartig.
abraten. So, es wird unangenehm. Julia.
Ja.
Julia, mach mal bitte. Mike wäre schon längst reingesprungen, hätte das schon aufgelöst, weil ihm das auch peinlich wird.
Lin und ich, wir sind tatsächlich ziemlich gleich, also Unterhaltung und Post-Hardcore mit Kerngeschäft und Fjord wurde bei mir auch so
Ach echt?
angezeigt. Ja,
Ach
kein
stark.
Scheiß. Und als
Typisch ihr.
typisch Aachener.
Typisch Aachener. Ja, es ist echt unangenehm eigentlich, dass wir
Ja,
beide
echt,
Fjord
ne?
bekommen haben. Ja.
Und als drittes ist mir angezeigt worden Yachtrock.
Was?
Wisst ihr, was Yachtrock ist?
Nee, jetzt bin
Ich
ich
habe
wirklich
es
gespannt.
nachgeguckt.
Was für reiche Leute.
Ja, auf jeden Fall für reiche
Warte.
Leute.
Ich kann euch gerne mal die Wikipedia-Definition von Yachtrock vorlesen. Ich habe sie extra rausgesucht, weil ich nämlich auch nicht wusste, was das sein soll. Yachtrock ist die Bezeichnung für einen in den 1970er Jahren an der amerikanischen Westküste entstandenen, von Country-Musik, weißem Soul, Jazz und mehrstämmigen Vokalsatz geprägten Mischstil.
Ja, klar.
Immer noch kein Satzende. In der Art der Doobie Brothers, Toto, Steely Dan und Singer-Songwritern wie Christopher Cross. Der Name, der 2002 von den Produzenten der Online-Videoserie Yachtrock geprägt wurde, leitet sich von der Assoziation mit dem südkalifornischen Lebensgefühl der Zeit ab, vom entspannten Dasein am Meer und auf dem Meer.
Typisch Yachtrock, oder?
Was diese Scheiße erklären. Aber muss ich dir zugute halten, du bist mindestens genauso gut vorbereitet wie Mike Krause.
Ja.
Auch wieder Recherche
Wahnsinn.
1 plus. Also, jetzt
Ey,
hätten wir, als hätten wir.
vielleicht noch ein paar Zahlen
Ja,
gleich.
aber
Also,
der,
dann
der,
wären
der,
wir.
der Fun Fact eigentlich ist die Band, die mir da angezeigt worden ist, die ich in keiner einzigen Spotify-Playlist habe. Fleetwood Mac.
Ja.
Nee.
Das ist aber auch so eine richtige Eigenheit von Spotify, einfach was anzuzeigen, was niemand gehört, was man nie gehört hat, aber irgendwann mal gelaufen ist, so nach dem
Ja,
Motto.
ich
Ja,
meine, man kennt ja Fleetwood Mac, oder?
ja,
Also ich
ja
zumindest.
schon.
Man kennt so schon so 3, 4, 5 Songs von denen auf jeden Fall.
Ja.
Aber das hat mich dann doch sehr gewundert, dass gerade die mir angezeigt worden ist. Ich hätte jetzt, wenn jetzt da angezeigt worden wäre, so Def Leppard oder sowas, dann hätte ich gesagt, ja, okay. Oder meinetwegen auch irgendwie Glamrock, Mötley Crüe oder irgendwie so. Ja, aber Fleetwood Mac hat mich dann doch etwas ja,
Wieder was
überrascht.
gelernt. Wieder
Ja,
was gelernt.
again what
Yachtrock.
learned.
Neues. Ich glaube, dass das, also ich glaube nicht, dass das unbedingt ein Trend wird, dieser Yachtrock, aber schön mal davon gehört zu haben, dass es das überhaupt gibt. Ja, dann Story 4, das fand ich, das war wirklich also, da weiß ich nicht, was sich die Marketingleute von Spotify überlegt. Dann gut, nach den Texten, die Tilo jetzt eben schon vorgelesen hat, wissen wir ungefähr, wo die gedanklich sich bewegen. Aber Story 4 war einzigartiger Moment, wann man etwas besonders, also welche Song man irgendwie nachts hört. Und damit einzigartig ist, hä? Also ich glaube, der Text war irgendwas. Tilo, du darfst gleich vorlesen. Lese es gleich vor. Bei mir war es auf
Nee,
jeden Fall
nee.
Kind kaputt mit Gründe. Lese es bitte vor, was in dieser Story stand. Du
Ich
kannst es
kann
gleich
nicht.
weitergeben.
Ich hab's nämlich auch übersprungen, wahrscheinlich,
Nein!
weil ich so dumm
Oh.
fand einfach, dass ich mir dachte, den Scheiß will ich nicht auf meinem Handy haben. Also, ach
Scheiße.
Mann!
Okay, dann muss ich jetzt irgendwie rezitieren. Es war auf jeden Fall im Sinne von, du
Schick
bist
mir den Text, dann lese ich ihn
einzigartig.
vor.
Du bist einzigartig. Ja, ich hab's jetzt gerade nicht hier, aber du bist einzigartig, weil du als einziger nachts den und den Künstler hörst. Und irgendwer auf Social Media meinte, ja, ich bin der Einzige, genauso wie 5000 andere, der nachts, keine Ahnung, Justin Bieber hört oder so. So totaler
Bei
Quatsch.
mir war es aber tatsächlich morgens. Du bist die Einzige, die morgens wahrscheinlich schon hört.
Echt? Bei mir war es nachts. Bei Tilo wissen wir es jetzt nicht, jetzt ist es tragisch.
Mittags bestimmt.
Mittags.
Ja.
Was würdest du denn sagen, hörst du mittags so am meisten, Tilo? Kindergeschrei.
Aus Kindheitsgewohnheit, aus Kindheitsgewohnheit wahrscheinlich die Titelmelodie von Familienduell.
Ah ja.
Geil.
Ich glaube,
mit Werner Schotte.
Die suche ich nochmal bei Spotify raus. Ein richtiger Banger, der Song, Alter. Da bist du dabei. Da geht das mit der
ja, so ging doch das Geräusch, wenn keine Stimme dafür. Naja, egal.
Ja. War das nicht der Song eher? Ach so, ja, genau. machen wir schnell weiter, bevor es hier komisch wird. Story 5.
Ja, aber bevor es komisch wird, jetzt kommt dieser richtige Blödsinn mit den Sternzeichen da.
Findest du? Also ich habe es auch nicht verstanden, aber ich habe es einfach hingenommen. Also Story 5, ja, pass auf, Story 5 war laut Spotify das Audiogeburtshoroskop.
Ja.
Was das jetzt heißt, keine Ahnung, aber es gab irgendwie drei Aussagen da in diesem Ding. Tilo, du darfst gerne loslegen, wenn du das schon hast.
Tilo! Dein Top-Künstler ist Architekt. Sonnenzeichen.
Ein Sonnenzeichen war das, ja.
Ja, Sonnenzeichen steht wohl für Top-KünstlerIn. Habe ich gelernt, wusste ich vorher gar nicht. Dann mein Mondzeichen. Tilo! Dein emotionalster Künstler und damit dein Mondzeichen ist Ben Howard. Und ich so, krass.
Okay. Ach, krass, Alter.
Und dann mein Aszendent, meine Neuentdeckung, Holding Absence. Typisch ich, ey.
Ach, Tilo, dann haben wir was gemeinsam.
Holding Absence?
Ja, habe ich auch als Aszendent.
Ist doch schön.
Ja, ist wunderschön.
Vielleicht bist du auch mein Aszendent.
Ja, ne, typisch ich einfach. Typisch wir, ey.
Ey, nee, also sorry, ich muss das jetzt. Nee, danach wurde es ja noch absurder. Scheiße, ich sehe das gerade.
Ja, warte.
Aber da war ich eigentlich schon raus aus der Nummer. Also spätestens dann. Vorher war ja schon blöd, ne? Aber also, come on.
Okay, pass auf, ich
mache jetzt die Überleitung. Dann deck du doch mal den Tisch jetzt weiter.
Nee, wir haben jetzt noch nicht von Julia. Ich will jetzt von Julia auch noch die Sternzeichen hören.
Ja, nee, wir können gerne den Tisch decken, weil diese Story wurde mir nicht angezeigt. Tatsächlich.
Spotify, es kann so nicht weitergehen. Wie sollen wir denn hier unsere Geburtshoroskop wissen?
Aber hier mein Mitbewohner, dem wurde das auch angezeigt tatsächlich. Und dann war ich schon ein bisschen neidisch, dass ihm das gezeigt worden ist und mir nicht.
Vielleicht ist er auch einfach spiritueller. Weißt du ja nicht.
Ich frage
sein drittes Auge gefunden. Sein drittes Auge gefunden, keine Ahnung. Legt er gerade Tarotkarten. Ich weiß es doch nicht. Gut, dann mache ich jetzt noch mein Sonnenzeichen und mein Mondzeichen. Mein Sonnenzeichen, mein Top-Künstler war Dance Gavin Dance. Absolut verständlich, höre ich sehr, sehr viel. Mein emotionalster Künstler, da hat auch irgendwer wieder Lack gesoffen bei Spotify, sind Flash God Apocalypse.
Ah ja.
Also irgendein Death-Metal-Kombo. Also die sind jetzt die Scheiße. Ist auch so viel mit Orchestral und so. Aber es ist halt Death-Metal. Keine Ahnung, warum das jetzt so emotional sein soll. Aber mein Aszendent war auch Holding Absence. Meine Neuentdeckung. Ist auch richtig. Die habe ich auch unglaublich viel gehört mit dem letzten Album. Da haben wir auch schon letzte Folge drüber gesprochen. Wie gut das eigentlich alles ist. Und da müssen wir auch nichts mehr hinzuzufügen. Da können wir einfach weitermachen mit der nächsten Story. Perfekte Dinnerparty.
Ja, ciao, und Alter.
Da würde ich jetzt Julia bitten, was war denn da deine Wahl? Und jetzt sag nicht, Spotify hat dich da wieder betrogen.
Nee, das war tatsächlich sehr realistisch alles. Soll ich erstmal nur den ersten Gast die drei Optionen vorlesen, die ich da hatte?
Du kannst auch direkt sagen, welche du gewählt hast, ohne die
anderen
Auswahlmöglichkeiten.
Da habe ich A Day to Remember genommen.
Ja.
Natürlich.
Finde ich jetzt nicht verwunderlich, wenn man dich kennt, ist das jetzt auch nichts Ungewöhnliches.
Ja, die zwei anderen Optionen waren Skywalker und Justin Bieber.
Ja, Mensch. Gut, bei Skywalker kann ich mir verstehen. Die Jungs sind ja auch goldig.
Ja, super, super.
Gute Jungs.
Super, liebe Jungs auf jeden Fall, ja. Dann die zweite Runde bestand aus Architects, Counterparts und Paramore.
Darf ich raten?
Ja, bitte.
Counterparts.
Ja, Mann. Du kennst mich einfach so gut.
Typisch wir.
Typisch wir. Und die dritte Rutsche bestand aus While She Sleeps, All Time Low und These Nuts. Und das war tatsächlich die härteste Entscheidung für mich. Aber ihr dürft gerne auch noch mal raten.
Sag doch mal, was ist dir der Vortritt?
While She Sleeps, All Time Low und These Nuts.
A.
Ich sag B.
Und die 100 Gummipunkte gehen an den Lin.
Ja gut.
All Time Low. Das war ja.
Glückwunsch, Lin. Glückwunsch.
Ja. Dankeschön. Mein Preis komme ich mir morgen abholen.
Ja, ihr hat das Internet gestoppt. Ich hab die zweite Antwortmöglichkeit nicht gehört.
Ja. Will ich schon aussagen.
Mein Controller war kaputt.
Batterien sind leer. Ich konnte nicht mehr hören. Tilo, wen hast du denn eingeladen? Weil du meinst, das wäre jetzt total abstrus gewesen bei dir.
Der Tisch ist gedeckt. Sorge mit personalisierten Mixtapes für Stimmung. Jeden Tag aktualisiert. Und bei dir wäre das, also bei mir, TZ, The Midnight und Disaster.
Ich sag B.
Nee, das ist schon das Endergebnis, die am Tisch
sind. Ach so, okay. Danke, war super. Hast du auf jeden Fall Zeit gespart.
Also ich merk auch, je länger wir drüber reden, desto blöder finde ich's. Also das muss ich auch mal eben kurz vorwegnehmen, bevor wir es abschließen, weil das darfst du ja gleich als Moderateur machen. Also liebe Spotify-PraktikantInnen, die ihr habt auch einfach komplett unterm Baum gepennt, ey. Alter.
Ja, also nur um meine perfekte Dinnerparty nochmal zu rekapitulieren, war es auch Fjord, Post Malone und Being as an Ocean. Ich weiß die anderen, die Möglichkeiten nicht mehr von den einzelnen Punkten, aber das waren auf jeden Fall die Endergebnisse. Fand ich ganz cool. Aus dieser Auswahl wurden dann quasi drei Mix-Playlists erstellt, die ich auch eigentlich ganz cool finde. Die kann man natürlich auf jeden Fall geben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das schon sehr bizarr, diese ganze Aktion. Also es ist, also kuriert mich da, aber es war schon hart. Also war ein Gimmick. Mehr war es nicht, oder?
Ja.
Hätte man auch einfach natürlich machen können, oder?
Ja.
Ja. Aber ich meine, irgendwie müssen wir unsere Social Media ja voll machen und man konnte natürlich auch jede Story einzeln posten. Gott bewahre, wer es auch wirklich getan hat. Ich habe, glaube ich, nur meine Dinnerparty, glaube ich, geteilt. Aber um das vielleicht nochmal so zum ganz zum Schluss zu sagen, jetzt haben wir so viel Bullshit gelesen. Was wird euch denn mal interessieren an Aussagen? Also gibt es irgendeine Aussage oder einen Wert oder irgendwie mal einen Anhaltspunkt, den ihr gerne wissen würdet? Also so, keine Ahnung, wie oft habe ich jetzt dies und dies Album zum Beispiel gehört oder so?
Ja, das wird ja so mehr oder weniger so ein bisschen im Jahresrückblick immer gemacht, ne? Also so das, also jetzt nicht auf die Zahl und die Minute jetzt genau, aber irgendwie so zumindest der meistgestreamte Song wird ja dann genannt, ne? Wobei ich da auch glaube, dass das ja kann ja auch nur funktionieren, wenn halt dauerhaft Internetverbindung da ist. Wenn man die Sachen runtergeladen hat und offline hört, dann funktioniert das natürlich nicht. Ne?
Ja,
ja. Ja, aber
ich würde ja mal ganz gerne wissen, welchen Song ich am meisten angefangen und nicht zu Ende gebracht habe, zum Beispiel.
Das wäre mal interessant.
So, ja. Das wäre mal interessant. Da kann man auch mal sehen, wie schwer man sich da oder wie wenig man mal sich mal committen kann auf sowas, auf so einen Song. Oder zumindest auf diesen Song. Ja. Natürlich auch geht das raus an euch, liebe Hörer, wenn ihr das gerade hört. Macht doch auch mal, wenn ihr Bock habt, noch diese Only You-Sache. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch geht. Einfach in die Spotify-App mal reingucken, mal das Ding ausfüllen und schreibt uns doch auch mal gerne, was ihr da rausbekommt. Würde mich mal brennend interessieren, weil anscheinend ist das ja bei jedem super unterschiedlich und typisch, das seid ja typisch ihr und typisch wir und typisch ich und keine Ahnung. Typisch Tilo. Wenn das da rauskommt.
Klare Empfehlung für alle, die komplett resigniert sind, nichts mehr vom Leben erwarten und zu niedrigen Blutdruck haben.
Genau, richtig. War jetzt Selbstbeschreibung, Herr Tilo.
Nee, ich war wirklich unterwältigt von dieser Aktion.
Unterwältigt, das ist ein schönes Wort. Ja. Unterwältigt schließt das am besten ab, genau.
Ja.
Ja, Leute, also, jetzt haben wir unsere Kuriosität, wir haben die neuen Releases besprochen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen zum Hauptthema kommen, auch wenn wir schon dreiviertel Stunde drin sind in den ganzen
Tatsache.
Darf ich ganz kurz was sagen?
Natürlich.
Ich sitze
auf dem Klo.
Ich sitze auf meiner Couch, die sich aus Leder bestehen tut hauptsächlich. Und die Abendsonne knallt halt so richtig rein, ne? Und da bringt auch die Rollos nichts. Und ich kann ja das Fenster nicht aufmachen wegen der Aufnahme. Ich schwitze wie ein Schwein.
Ja, du bist nicht alleine. Gib mir halt genau. Boah, das ist halt ja, richtiges.
Ich entkomme dieser Situation ja einfach auch gar nicht gerade. Ne?
Ja,
ich
sitze einfach
wirklich in der brütenden Abendhitze und schwitze vor mich hin. Also sollte ich ertrinken zwischendurch, dann sorry, ey.
Ja, Tilo, denk einfach dran, dich nach der Hälfte der Zeit einfach umzudrehen, damit du nicht auf der einen Seite anbrennst. Ansonsten ist gut. Musst du einfach embracen.
Also, ist halt
wie damals im Studio, die Folge.
Ja, aber da saßen wir nicht auf einer Ledercouch. Ich weiß ganz genau, wenn ich hier gleich in einer Stunde aufstehe, bleibt meine erste Hautschicht auf der Couch.
Holst dir halt ein Handtuch, mein Gott.
Ja, gut, Entschuldigung, war mir wichtig gerade, musste ich kurz drüber reden, weil
das
belastet mich nach mittlerweile 45 Minuten einfach auch.
Alles gut. Ich finde das, man kann es auch ansprechen, ne? Man sollte nicht verheimlichen.
Aua!
Da war die erste Hautschicht.
Ja, kennst du das, wenn du in so einem Ledersessel sitzt und du hast eine kurze Hose an und klebt so ein bisschen nach, wenn du hoch den Bein hochziehst, ja. Der Oberschenkel, ja. So, weißt du, das zieht dann so langsam vom Leder ab, so,
ja.
und flitscht zurück, das ist fies, ich kann Tilo da vollkommen verstehen. Ich verstehe aber auch nicht, warum man sich unbedingt einen Ledercouch holen muss. Ja.
Ich auch so. Nicht.
Hauptthema. Warum ist Julia heute hier? Also natürlich genießen wir Julias dabei sein, Persönlichkeit ungemein, aber wenn wir ja Gäste bei uns haben, sprechen wir auch ganz bestimmte Dinge an. Wir hatten ja schon illustre Gäste bei uns gehabt. Wir hatten zum einen den Rodney, unseren Kollegen von Morkor, schon da. Wir hatten den Jan von A Brief Atlantis schon mal hier und Julia genauso. Du bist heute hier, weil wir über ein besonderes Thema sprechen müssen, worüber du besonders viel weißt. Du bist nämlich für uns beim Walker vor allem Ding Live-Fotografin, richtig? Mhm,
das ist richtig, ja.
Kurz zu deinem Hintergrund, du bist, hast ein Studium in Kommunikationsdesign abgeschlossen, richtig? Bevor ich
das
wieder was
weiter. Das ist auch richtig, ja.
Nice. Du bist ein Quell der guten Laune.
Ja.
Stimmt das? Okay.
Das könnt ihr besser beurteilen.
Zumindest, wenn ich dich treffe, bist du immer ein Quell der guten Laune. Wenn ich mies drauf bin, schaffst du es auf jeden Fall, mich noch mieser drauflassen zu sein. Mit deiner nervigen Art. Nein, um Gottes Willen. Diese Kontaktfotografie machst du quasi nebenbei, nicht hauptberuflich, richtig? Du bist eigentlich in einer Agentur angestellt und machst da viel Grafik-Stuff und natürlich auch für uns viel Grafik-Stuff hier beim Kerngeschäft. Also wenn ihr uns unsere tollen Illustrationen von Quotes und das Video in den Socials gesehen habt, dann ist das immer von der Julia, immer aus Julias Feder. Da könnt ihr beim nächsten Mal direkt sagen, danke Julia, hast du toll gemacht. Ja. Genau, und du bist auch schon mit diversen Bands auch schon unterwegs gewesen, so als Tourfotograf, richtig?
Genau, ja.
Genau.
Das kann man so sagen.
Dann so direkt als erste Frage, wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen und generell speziell zu dieser Live-Fotografie? Also was war so der Auslöser, wo du gesagt hast, so, boah, das finde ich geil. Du hättest ja auch Stillleben fotografieren können. So.
Ja, das ist richtig. So wie du es eigentlich gerade schon angesprochen hast, also ich habe halt ein Studium in Kommunikationsdesign gemacht und das war eigentlich auch so tatsächlich der erste Berührungspunkt für mich überhaupt zu fotografieren und habe mir dann auch meine erste Kamera damals gekauft, fürs Studium eben halt. Und privat habe ich mich eigentlich schon sowieso immer super viel für Musik und halt gerade unsere Genres interessiert und habe aber ja nie irgendwie ein Instrument gespielt, habe mal ein Jahr versucht, Gitarre zu lernen, das war aber irgendwie nix und ich hatte aber trotzdem irgendwie immer das Gefühl oder das Bedürfnis, so ein bisschen mit dabei zu sein, in diesem ganzen Kladderadatsch und in dieser Branche irgendwie und bin dann damals mit meinem Ex-Freund, mit meinem damaligen Freund, der in einer Band gespielt hat, mit auf eine Local-Show von ihm gegangen und habe da einfach mal just for fun, eben auch, weil ich fürs Studium noch so ein bisschen die Kamera kennenlernen musste, für meine Kurse damals, habe ich einfach gedacht, ich mache einfach mal so ein paar Bilder, um so ein bisschen vertraut zu werden so damit. Irgendwie hat mir das super viel Spaß gemacht in dieser einen Show, habe dann die zweite und die dritte und die vierte Show dann mitgenommen und gemacht und irgendwann... Ich hatte damals noch eine Canon 1100D, also so ein ganz, ganz popeliges Einsteigerding. Und ja, also das hat mir dann irgendwann nicht mehr gereicht von der Qualität einfach her. Man sagt zwar immer so ein bisschen so, ja, derjenige, der hinter der Kamera steht, der ist verantwortlich für das Foto und was dabei rumkommt. Das können aber eigentlich auch nur Leute sagen, die noch nie vor einer Bühne gestanden haben und mit schlechten Lichtverhältnissen irgendwelche hüpfenden MusikerInnen festhalten mussten. Genau, und bin dann umgestiegen auf ein etwas besseres Modell und genau, habe dann immer mal wieder andere Local Shows auch besucht und bin dann irgendwann an die erste Band, mit der ich damals dann immer mal wieder unterwegs war, drangekommen, die aus meiner Heimat kommen. Left the Suffering Behind hießen die Jungs, super nette, ja, Kollegen. Mhm. Gibt's mittlerweile leider auch nicht mehr. Aber ja, durch die konnte ich mir einfach so ein kleines Portfolio aufbauen und habe dann mich damit bei meinem ersten Online-Magazin beworben, bin da auch genommen worden und da auch wieder weitere, auch größere Shows fotografiert und damit dann wieder mit den Fotos zu Morecore gekommen, tatsächlich durch unseren Mike, den habe ich einfach mal nach einer Show, also ich kenne den Mike auch schon privat ein bisschen länger als nur durch Morecore und habe ihn dann einfach mal angequatscht, wie es denn aussieht und er sagte, ja, wir haben aktuell tatsächlich nur eine Fotografin, das ist die Caro, da war Morecore auch noch wesentlich kleiner, als es heute ist und ja, mittlerweile bin ich halt seit ja 5, 6 Jahren oder so mit dabei. Und ja. Genau, das war so ein bisschen der Werdegang. Ich habe dann durch unseren lieben Jonas bin ich dann an die Band Breathe Atlantis gekommen, mit denen ich dann auch meine erste Tour gefahren bin und habe tatsächlich auch meine Bachelorarbeit über Konzertfotografie geschrieben und habe die Jungs auf Tour begleitet. Genau, und das war dann meine Bachelorarbeit.
Ja. Ja, schön. Ja, Grüße gehen raus an die Jungs von Breathe Atlantis. Fall. Wie gesagt, ja. Der Jan war ja auch bereits schon hier und hat mit uns einen netten Talk gehabt mit mir und Mike letztes Jahr. Coole Sache. Du bist sogar, glaube ich, noch vor mir. Ne, du warst vor mir bei Morecore. Ja. Ne? Du hast mich dazugeholt damals. Genau. Ja, über dich bin ich da erst reingekommen, das Ganze. Ja.
Ja.
Ja, eigentlich, ich meine, ganz ehrlich, es ist ja, wenn man jetzt über Live-Fotografie nachdenkt oder wenn man sich jetzt mal den ganzen Bulk an Leuten vorstellt, die bei so einem Konzert da mitwirken, dann ist ja die Fotografie, ich sag jetzt mal immer mal wieder gerne so ein Nachgedanke, so ein Afterthought, ne? Also man denkt ja immer zuerst, okay, Künstler, Musiker, ja, dann irgendwie Tontechniker vielleicht oder generell Crew, ja, was ist mit Theke? Ach ja, ein paar Bilder wäre halt nicht schlecht so, ne? Wie ist das denn so, wenn man mit Bands unterwegs ist, also ist das auch für die eher so ein nice to have oder wirkt das bei diesen Bands, auch gerade bei diesen Touren und Bands schon, ist das wesentlich wichtiger für die? Wie würdest du das beurteilen?
Also es ist so eine Mischung aus beidem irgendwo, ne? Also ja, so dieses wirklich halt nice to have, ne, dass man das einfach so teilen kann, sag ich mal, irgendwie in den Socials oder sonst irgendwas. Andererseits mache ich, wenn ich irgendwie unterwegs bin, sei es mit Breathe Atlantis oder mit den Jungs von The Pariah, war ich auch sehr, sehr lange immer unterwegs. Grüße gehen raus an euch. Wenn ich mit denen unterwegs bin, dann mache ich halt auch recht viel immer so Backstage-Fotografie, sag ich mal. Ja, und ja. Das ist natürlich auch das, was manchmal auch die Fans dann auch irgendwie so interessiert, ne? Also wie ist das so im Backstage? Da herrschen ja auch manchmal Gerüchte und irgendwie Vorstellungen dann irgendwie, aber eigentlich ist das auch die meiste Zeit einfach nur rumsitzen und warten. Da muss ich jetzt mal ganz schnell irgendwie den Zahn ziehen. Aber ja, trotzdem ja, ist das einfach auch so ein Marketing-Ding, würde ich sagen, ne? Also auch gerade, ja, wenn man jetzt mal in größeren Bandgrößen schaut, mittlerweile ist tatsächlich auch nicht mehr nur das Fotografieren sehr wichtig, sondern was, glaube ich, sogar noch wichtiger geworden ist das Filmen. Also dass irgendwelche Aftermovies von Shows sofort irgendwie hochgeladen werden oder so. Ich glaube, in Deutschland war das tatsächlich die erste Band, die das noch am Abend selber direkt veröffentlicht hat. Das Aftermovie von beispielsweise der Show in Köln oder so waren, glaube ich, Eskimo Callboy, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit dem Fotografen, Videografen Christian Ripkens. auch ein sehr talentierter, super cooler Fotograf. Ich mag den Stil sehr von ihm. Ja, genau. Also es hat so auf der einen Seite so dieses nice to have, ne, und dass man so ein bisschen was teilen kann und auch einfach irgendwie Danke sagen kann an die Leute, die dann irgendwie gerade da waren an dem Tag, an die Fans und ein bisschen private Einblicke gewähren und aber halt auch Marketing einfach, ne?
Ja, ja. Ja. Ich meine, du bist ja auch schon länger bei uns auch beim, also das ist länger, aber du bist schon seit ein paar Jahren jetzt schon auch fester Bestandteil bei uns beim Roderrock und das ist ja auch immer gut, auch als Festival die Leute auch da zu haben für Fotos, weil für die, die nicht da waren, musst du ja trotzdem irgendwie was vorweisen können. Ne? Die müssen ja irgendwie sehen, okay, vielleicht sind die Fotos so gut und auch die Eindrücke so gut, dass sie sagen, auch jetzt schade, dass ich dieses Jahr verpasst habe, ich komme nächstes Jahr aber dann zum Beispiel. Oder bei den Bands genauso, ich habe sie jetzt verpasst, das ist super schade, aber wenn ich die Fotos sehe, fahre ich vielleicht bei der nächsten Show hin. Tilo, wie ist das so aus der Sicht des, klar, ich könnte jetzt auch selber davon erzählen, aber ich will dich natürlich mit einbeziehen in die ganze Sache. Wie siehst du das aus der Sicht des Fans oder des Konzertgängers? Haben solche Bilder einen Mehrwert für dich?
Boah, ich finde die Frage irgendwie schwierig. ich gucke mir solche Bilder gerne an.
Ja.
Auf jeden Fall. Also es ist auf Shows, auf denen man war, davon Fotos zu sehen, ist immer cool. Auf jeden Fall, ja. Ja, also Mehrwert, da fehlt mir jetzt der Vergleich zu irgendwie.
Ja, hätte auch sein können, dass du jetzt sagst, weißt du, ich war da, brauche ich nicht. Oder ja, keine Ahnung, wer es braucht, aber ich bin da jetzt eher nicht
so. Nee, ich finde es ja total geil. Mich fucken ja maßlos Leute ab, die die ganze Zeit ihr Handy hochhalten auf Konzerten.
Ja.
und da denke ich mir, lass doch coole Aufnahmen Leute machen, die das auch können. Und nerv nicht zusätzlich die Band dadurch, dass irgendwie, oder halt die Leute, die hinter dir stehen, weil du da deine 15 Sekunden Kack-Videos aufnehmen willst für TikTok oder so, keine Ahnung. Ja. ne, da denke ich mir, lass das doch einfach Leute machen, die wirklich tolles Bildmaterial produzieren können. Muss aber sagen, als ich angefangen bin, auf Konzerte zu gehen, da war ich ja so 15, 16, da war ich mal ganz neidisch auf alle KonzertfotografInnen, weil die vorm Wellenbrecher rumlaufen durften. Fand ich, war ich immer neidisch.
Wenn einer da ist.
Ja, wenn einer da ist.
Ja, stimmt,
ist dieser,
stimmt.
Dieser Mythos vom Konzertfotografen, der dann irgendwie vor der Bühne und seine geile, die Bands dann geile gucken darf und immer die besten Plätze hat und so.
Ja, wobei ich habe das irgendwann auf dem Mainstream mal gesehen und dachte mir, boah, werden die da durchgescheucht, ey.
Ey, also, ohne
Flex.
Das fand
ich schon krass. Das war wirklich so, ja, als würdest du da so eine Kuhherde durchtreiben.
Ja, also, finde ich ein guter Punkt. Bevor Julia versucht, jetzt daran anzuschließen, möchte ich eigentlich die Frage auch direkt dazu stellen. Jetzt wissen wir, hast du ja gerade gesagt, wenn Wellenbrecher da ist. Es gibt's ja bei ganz vielen Local und kleinen Shows, dass da keiner ist. Aber was ja für viele vielleicht gar nicht so bewusst ist, gut, ich habe es jetzt schon mal am mitbekommen, als wir bei Rock am Ring sind, aber kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie das bei so riesigen Konzerten sich auch verhält, dass vielleicht auch mal, dass wir diesen Mythos auch mal aufräumen können mit den Fotografen in der ersten Reihe und so.
Ja, also irgendeine Wunschlocation, weil es ist tatsächlich teilweise unterschiedlich von den Locations, wie das da gehandhabt wird. Beispielsweise, das ist ein Liebling von mir, die Mitsubishi-Halle in Düsseldorf zum Beispiel. Da ist es, also ich würde mal schätzen, dass bei 90% der Shows, die ich da war, wer die Mitsubishi-Halle kennt, weiß, dass man, wenn man reinkommt, erstmal in so einem großen Foyer quasi steht, ne, wo so ein sehr langgezogener, sehr breites Foyer, das dann auch nochmal so um die Ecke geht, wo es dann in den Außenbereich und zu den Theken und sowas alles geht. Und so eingekesselt davon, nenne ich es jetzt mal, ist ja der Showraum, der Konzertsaal. Genau. So, und die Pressekasse für Fotografen oder eben auch Reporter ist relativ in der Ecke am Eingang von der Halle und also an diesem Foyer. Und man muss, um halt in diesen Graben zu kommen, einmal komplett durch diesen ganzen Foyerraum gehen, um diese Ecke einmal rum bis ganz nach vorne und da ist dann eine Tür, wo man dann reingeht und direkt in dem Graben quasi drin steht. Dann ist es meistens so, wenn drei Bands an dem Abend dann spielen, also ne, Hauptband mit zwei Vorbands dann oder so, dann wird meistens nach jeder Band, also nach der ersten Vorband wird gesagt, so alle raus und wieder vorne am Eingang treffen. Steht man da dann die ganze Zeit, also es sei denn, man möchte dann irgendwie die erste Vorband gucken oder so, dann kann man sich natürlich auch in den Saal hinten reinstellen, so ist es nicht. Aber du musst halt immer wieder von diesem Eingang vorne weggehen, durch das komplette Foyer wieder nach vorne oder nach hinten mehr oder weniger laufen und dich dann wieder bereit machen für die nächste Band. Und das passiert dann meistens halt in der Pause, wenn alle Leute auf Toilette gehen wollen oder sich halt ein Getränk holen wollen. Klar. Dann wird halt gesagt, so, jetzt ist hier wieder eine Aufstellung, jetzt müssen alle wieder nach vorne. Dann geht dann immer ein Security-Guy, geht dann mit diesem ganzen Trupp, das sieht immer aus wie so die Kreuzigungstruppe bei Das Leben des Brian, trotten dann alle so ein bisschen mit ihren Rucksäcken und Kameras dann diesem einen Typen dann hinterher und quetschen sich da irgendwie durch und genau das gleiche hatte ich auch schon mal bei der Lanxess Arena, wo man komplett aus der gesamten Halle einfach mal wieder rausgehen musste bis zu diesem Ticketverkaufsschalter vorne.
Ach krass, ja. Echt jetzt?
Kein Scheiß. Es war bei den Red Hot Chili Peppers, die hatten zum Glück nur eine Vorband mit dabei, aber es war halt im Winter. Und wir standen dann halt alle da mit unseren Kameras und irgendwie Jäckchen noch irgendwie an und haben halt diese halbe, dreiviertel Stunde gewartet, bis die Red Hot Chili Peppers quasi fertig waren und dann wieder 10 Minuten Marsch, mehr oder weniger, bis nach vorne in den Innenbereich dann zu kommen. Ja, weil, ne, also da gehst du halt durch ein paar Türen, ehe du dann da bist.
Also kann man im Endeffekt sagen, keine VIP-Plätze für euch als Fotografen.
Nee, da. Nee. Also so, wo es ganz gut funktioniert, ist im E-Werk zum Beispiel. Da kann man halt auch einfach dann vorne am Eingang von diesem Graben dann einfach stehen bleiben. Oder also dann so am Rand von dem Publikum quasi dann mitstehen. Und im Palladium ist das eigentlich auch so, dass man vorne an der, da wo der Merchandise aufgebaut ist, da geht's dann rein in den Graben. Da kann man dann auch eigentlich die ganze Zeit stehen bleiben, wenn man jetzt nicht die Vorband irgendwie gucken möchte oder so. Das ist da relativ entspannt. Aber halt, wie gesagt, bei diesen dann doch etwas größeren Hallen kann es dann ein bisschen anstrengend dann werden. Ja.
Julia, ich als Möchtegern-Künstler, ne, bin ja großer Fotografie-Freund und für mich ist das ja auch absolut eine künstlerische Technik. Aber würdest du selbst sagen, dass man auf Shows überhaupt die Zeit hat, so dieses Potenzial auszuschöpfen, also so richtig geile Sachen zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Doch.
Okay.
Ja. Also natürlich nicht von heute auf morgen, ne? Also es ist noch kein Meister irgendwie vom Himmel gefallen oder so. Es passiert viel Learning by Doing, würde ich sagen. Also du möchtest jetzt auf die Qualität, sag ich mal, des einzelnen Fotos dann später hinaus. Verstehe ich das richtig?
Ja, oder? Beziehungsweise ich verstehe es halt so, dass diese Professionalisierung, die ja mit der Zeit stattfindet, also ist jetzt mein Gedanke, besteht vor allem auch darin, einfach sehr, also technisch sehr schnell zu werden, um geile Sachen halt also zu schießen.
Also wenn ich jetzt mal so an meine Anfangszeit, nenne ich es jetzt mal, zurückdenke, dann war am Ende des Abends die Speicherkarte fast immer voll, weil ich halt den Serienmodus drin hatte in meiner Kamera und einfach halt echt immer draufgehalten habe und hatte dann irgendwie 10-mal dasselbe Motiv in ein und derselben Pose dann quasi drin. Wie soll ich das sagen? Also ich habe irgendwann angefangen, sage ich jetzt mal, bewusster zu fotografieren. Also die Serienbildaufnahme, die habe ich zwar immer noch manchmal drin, ich drücke aber halt nicht immer durch. So, ne? Also beispielsweise, wenn ich weiß, es fliegt jetzt irgendwie Konfetti durch die Gegend oder so, manchmal bekommt man ja auch direkt vom Veranstalter oder von den Leuten, die eben vorne am Eingang sitzen und die Presseliste abchecken, bekommt man gesagt, so bei Song 2, 3 oder was auch immer, kommen dann irgendwie Kanonenshots oder Konfetti oder was auch immer, dann weiß man das und dann kann man sich darauf einstellen und kann halt dann sagen, okay, dann baller ich da jetzt halt einfach nochmal durch. Aber was ich mittlerweile auch viel versuche, ist so ein bisschen nach dem Song, so nach Gehör so ein bisschen zu fotografieren, wenn man das so sagen kann. Also wenn man jetzt so die Bands kennt, wenn man die jetzt schon mal so live gesehen hat, dann weiß man eigentlich so bei den bestimmten Parts von irgendeinem Song, so da wird jetzt auf jeden Fall der Sänger beispielsweise das Mikrofon in Richtung Crowd halten. Also ein Beispiel ist jetzt Architects Nihilist oder so, ne, bei All Our Gods Have Abandoned Us. So, es ist immer eine Stelle, wo er das Mikrofon Richtung Publikum hält. Oder genauso Counterparts bei The Disconnect am Ende, dieses I fucking hate myself Dings, ne, diese eine Stelle da. Genau, und auch wenn man auf Tour ist, ne, also jetzt beispielsweise Breathe Atlantis oder The Pariah, Breathe Atlantis vielleicht noch ein bisschen mehr, die haben natürlich alle irgendwo so ihre Choreo so ein bisschen einstudiert, ne, mehr oder weniger, also da passiert jetzt nicht immer unbedingt alles per Zufall, dann weiß man auch so, okay, bei der und der Stelle, da hüpft der Jan jetzt oder da springt der Nico irgendwie, macht eine Pirouette oder sonst irgendwas. Und wenn man genau dieses Motiv dann eben haben will, dann kann man sich darauf einstellen und das dann in dem Moment versuchen einzufangen. Ja.
Erinnert mich irgendwie mal an eine Debatte, die ich mit einem Kollegen hatte zum Thema Live-Mischen oder Live-Tontechnik machen, der selber Musiker ist und immer mehr wieder dann mehr in den Produktionsbereich gegangen ist, also ne, Studiobereich. Und haben uns so unterhalten, ich könnte das gar nicht so live mischen, weil wenn ich jetzt im Studio bin, dann habe ich meine Zeit. Ich kann mir alles in Ruhe anhören ein paar Mal. Ich kann die Sachen mir mal da ein bisschen was machen, da ein bisschen was wieder zurückmachen. Wenn ich live bin, dann muss ich ja innerhalb von Minuten oder Sekunden sofort wissen, was ich zu tun und zu lassen habe. Also ich habe irgendwie ein schlechtes Geräusch oder einen komischen Sound, dann muss ich das so und so ändern. Das muss ich sofort wissen. Das würde mich total stressen. Ich denke, so ist es bei der Fotografie ähnlich, ne? Also du musst dann quasi diese Entscheidung, was du jetzt tust, was du jetzt abfotografierst und auch wie du dich positionierst, passiert dann halt einfach in Sekundenbruchteilen, wo vielleicht im Fotostudio du Zeit hast, 5000 Einstellungen zu proben, Lichteinstellungen zu ändern. Ja. Die Person kann sich anders positionieren. Und dann hast du natürlich auch dann wahrscheinlich sehr viel, gerade am Anfang, wie du eben meintest, halt so Situationen, wo du einfach Try and Error machst, ne? Masse und daraus zu lernen. Das ist schon.
Ja, und dann halt irgendwie gucken, so, ja, da ist bestimmt schon irgendwie was Cooles dabei oder so, ne? Aber sollte man, glaube ich, dann doch irgendwann, also für den Anfang ist das klar okay, ne, jeder fängt mal irgendwo an, aber ich glaube, wenn man da wirklich Interesse dran hat und auch Interesse daran hat, irgendwie besser zu werden, dann kommt das, glaube ich, auch ganz von alleine, dass man denkt, boah, irgendwas stimmt irgendwie nicht so in meiner Komposition, bei den Fotos oder so, was kann ich da irgendwie anders machen oder so, ne, und dass man dann direkt dann irgendwie ein bisschen mehr drauf achtet, ja.
Wie ist das? Hast du, also ich, wie gesagt, ich kenne das über dich halt, so ein paar Storys halt, dass manche Künstlervorgaben doch ein bisschen weird sind. Also was auch Fotografen angeht und so ein bisschen, ich weiß nicht, Embargo, nennt man das so? In die Embargos oder sowas, wie auch sind, wie Fotos veröffentlicht werden dürfen und was. Gibt's da irgendeine Situation, musst du auch den Künstler nicht unbedingt nennen, aber eine Situation gewesen, wo du halt gesagt hast, was ist das ja eigentlich für ein Bullshit, was die uns hier gerade vorhalten an Regelungen? Hast du da irgendwas vor Augen gerade?
Ja, habe ich. Also der Vertrag, man muss dann halt wirklich einen Vertrag unterschreiben.
Ja.
Das kommt meistens von entweder Bands aus UK oder aus den Staaten. Also kurz vorweg, die Verträge sind eigentlich hier in Deutschland nicht immer so rechtskräftig, wie die Bands das vielleicht meinen. Ich habe dann aber trotzdem einfach immer gesagt, so, ja, nö, unterschreibe ich nicht, dann verzichte ich halt eben darauf. Also das war es mir dann halt auch irgendwie nicht wert, dass dann irgendwie dass man dann gezwungen worden ist oder vertraglich halt gebunden worden ist, dass man die Rechte von den Fotos abgibt und dass die Bands quasi auch ungefragt damit machen können, was sie eben möchten. Also sei es irgendwie Merchandise bedrucken oder Tourpässe oder was auch immer Wahnsinn. Man halt so mit Fotos machen kann. Ne? Genau. Ich habe einen Vertrag mal bei einer deutschen bei Rammstein unterschrieben. Der war halt auch voll human. Da hatte ich auch absolut gar kein Problem mit denen zu unterschreiben. Eben weil der aber halt auch nach deutschem Recht so geschrieben war. Ja, ne? Da steht dann halt sowas drin, dass du als Fotograf das eben nicht machen darfst, dass du ungefragt Merchandise druckst oder dass du die Fotos eben weiterverkaufst oder dass die Die brauchten dann eine spezielle Genehmigung für Social Media. Die waren bei uns dann nur freigegeben für den Morecore Online-Artikel und durften auch nur für ein Jahr genutzt werden. Und dann mussten die halt wieder runtergenommen werden. Aber sowas finde ich dann halt okay. Ne? Da geht es sich dann nicht um meine Rechte, die mir abgenommen werden, sondern einfach zum Schutz der Band dann einfach. Und das finde ich dann vollkommen in Ordnung eigentlich, ja.
Ja. Finde ich ja auch lustig. Ich habe mich auch im Laufe meiner Ausbildung mit dem Thema halt auch so Nutzungsrechte und Eigentumsrechte von solchem geistigen Eigentum halt auch beschäftigt. Und Deutschland hat da schon, also vielleicht nicht unfehlbar, aber auch schon sehr gute Mechanismen, die da automatisch greifen. Ne? Gerade so Persönlichkeitsrechte für den Künstler, aber auch quasi Urheber, meine ich, Rechte für dich als Fotograf quasi, was damit passieren kann. Und Amerika ist halt schon so ein wilder Westen, was das angeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Verträge, also so seltsam sie auch erscheinen mögen, manchmal auch gar nicht so ohne oder unbegründet quasi von den Künstlern auch gestellt werden, weil man weiß nie, was vielleicht bei denen mal in der Heimat passiert ist mit solchen Fotos. Klar, tendenziell bin ich immer auf der Seite des Fotografen, wenn er seine Arbeit geleistet hat, sollte er auch nicht einfach da übergangen werden, wenn da was mitgemacht wird.
Ja.
Du hast jetzt eben gesagt, da gibt es besondere Motive oder besondere Situationen, wo du weißt, anhand des Songs, weil du schon miterlebt hast vielleicht, dass der Sänger oder irgendein Mitglied was Bestimmtes macht. Mhm. Gibt es so eine Pose oder so ein Motiv, was du am liebsten fotografierst, wo du sagst, das ist so eins, da freue ich mich immer, dass ich das mit erwische oder dass das kommt?
Also ich glaube, es wird jeder Fotograf, jede Fotografin mir unterschreiben, dass so Jumpshots eigentlich immer ziemlich geil sind. Also je höher, desto besser. Ich erinnere mich ja an eine Situation beim Jera on Air vor 2, 3, 4 Jahren oder so. Bei As It Is, die Pop-Punk-Band aus UK, stand der Sänger Petty auf der Bassdrum und ist halt bei einer Stelle so dermaßen nach oben gesprungen. Also das habe ich auch noch nie gesehen, so hoch. Und ich stand halt zufällig mitten im Gemenge und hatte die Kamera aber noch an und sah, dass wie er auf dieses Schlagzeug drauf gestiegen ist und dachte so, okay, komm, jetzt hältst du einfach mal drauf. Und es ist halt auch tatsächlich was geworden. Das fand ich schon ziemlich cool. Genauso Fever 333 ist auch so eine Band, die einfach unfassbar krank auf der Bühne sich bewegt und rumspringt und Dinge oder kaputt klettert. Oder klettert. Das ist halt auch einfach richtig krass. Und genauso wie beispielsweise Jeremy McKinn von A Day to Remember, der flirtet halt richtig mit der Kamera. Ne? Also der das finde ich richtig cool. Der guckt auch eigentlich echt immer so, dass der jeden Fotograf, jede Fotografin einmal so irgendwie in die Kamera geguckt hat. Oder ich habe jetzt hier auch ein Bild hängen, da bin ich sehr stolz oder sehr froh, dass ich das eingefangen habe. Er beugt sich so zu mir, zu der Kamera runter und macht halt so diese Fingerbewegung so mit zwei Augen, so ich habe dich im Blick quasi. Und das finde ich halt auch schon ziemlich geil. Oder dass wenn er dann so in die Kamera irgendwie reinzeigt oder einfach schon reinguckt und halt wirklich auch bewusst reinguckt, das ist schon irgendwie immer was Cooles dann, ja.
Finde ich sogar irgendwie eine Form von Wertschätzung auch in dem
ja,
Moment.
Voll.
Ja, voll. Ja. Klar, weil man steckt, das kann ich mir gut vorstellen, dass halt so als Fotograf, gerade wenn du dann vor dem Wellenbrecher direkt an der Bühne stehst, dass viele Künstler das gar nicht wahrnehmen. Ne? Also entweder weil die Bühne so hoch ist oder weil sie auch das Ego haben und dann denken, ja, ihr müsst das sowieso für mich tun, weil ich hier der King Kotelett bin.
Ja, oder es gibt halt auch so Künstler wie Ice-T, die einen dann halt mit der Wasserflasche beschmeißen oder so, ne?
Also echt jetzt?
Ja, Mann.
Oh, fuck, okay. Ja, gut, das geht natürlich auch, ja.
Oder erinnerst du dich noch an das Konzert hier Nails, wo wir zwei waren? Alter, ich hab echt gedacht, der springt gleich von der Bühne und reißt mir den Arsch persönlich auf.
Das war so eine ich muss immer noch drüber nachdenken, also wenn ich drüber nachdenke, ist immer noch so eine weirde Erfahrung gewesen, dieses Konzert. Thilo, ich muss dir das gerade mal so ein bisschen erklären. Also ich bin halt großer Nails-Fan. Nails ist halt eine super, super anstrengende Band. Die machen halt Power-Violence, heißt das Genre. Das ist halt wirklich abgefucktes Zeug. Und ich weiß, dass wir hingefahren sind für Morecore, Julia und ich, oder beziehungsweise ich wollte halt unbedingt hin und hab gesagt, so, wer fährt mit mir, Fotografen wäre halt ganz cool. Und hat Julia sich dann freiwillig gemeldet. Ich glaube, du wusstest gar nicht, worauf du dich einlässt, nee, ne, bei der Band. Nee. Dann sind wir hingefahren, war Gebäude 9. Und ist ja auch ein cooler Laden, aber halt auch schon echt runter so, ne? Das ist ja auch schon ziemlich abgefuckt, dieser Laden. Und der Raum war eigentlich gar nicht so massig voll. Standen halt immer alle so ein bisschen, also man könnte fast meinen, das wäre schon Corona gewesen, weil alle so distanziert voneinander waren. Und waren irgendwie zwei Vorbands, die auch gar nicht so scheiße waren. Aber Nails, es war halt, ist halt nichts im Raum passiert. Die Leute standen einfach nur da mit verschränkten Armen und haben halt immer nach jedem Song geklatscht. Und die Band vorne auf der Bühne ist einfach komplett ausgerastet. Und der guckte halt, als würde dir gleich mit einem Messer an die Kehle, also wie Julia meinte, mit einem Messer entgegenspringen oder so. Oder würde dir dich zerreißen.
Der hat auch einen anderen Fotografen, der an dem Tag vor Ort war, hat er auch irgendwie total in die Schranken gewiesen, weil der, meine ich, aber auch sich nicht ganz so korrekt verhalten hat. Also man hält halt bei so einer hohen Bühne dem Sänger jetzt nicht direkt die Kamera ins Gesicht. So, ja, okay, ne? Also klar. Es gibt halt auch so ein bisschen Netiquette so intern, sag ich jetzt mal. Und sowas ist halt irgendwie so ein Ding, da denkt, also da muss man sich halt auch nicht wundern, dass man dann irgendwie mal einen blöden Spruch dann vom Sänger oder Musikerin gedrückt bekommt, ja.
Ja, also Nails war auf jeden Fall eine Erfahrung und den Artikel gibt's noch beim Warcore, den könnt ihr euch geben, mit den Fotos zusammen.
Ja.
Wenn ich meine Drive aufrufe, kommt nämlich immer noch der Ordner, wo du die Fotos reingeladen hast, Julia. Ist immer wieder lustig, das zu sehen.
Ja, da kommen Erinnerungen hoch.
Da kommen Erinnerungen hoch, genau. so viel erstmal zur Fotografie an sich in der Konzertbranche. Jetzt ist es so, das hast du eben schon gesagt, du bist unsere erste Gästin bei Kerngeschäft. Und ich habe mir als Moderator gedacht, das musst du auch mal ausnutzen. Du musst jetzt mal Plattform ausnutzen, du musst mal die Chance ausnutzen, weil wenn jetzt hier so drei alte Männer immer sitzen, den kannst du halt schwierig fragen, was denkt ihr denn über Frauen in der Branche? Mhm. Kommt halt scheiße und wir sollten da sowieso nicht den Mund zu aufmachen, denke ich halt immer. Natürlich, klar, du kannst jetzt nicht für alle Frauen, Damen der Eventbranche sprechen, aber mal so aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung heraus, beziehungsweise erstmal nur von deiner Sicht, was für Erfahrungen hast du selber so gemacht, wo du sagst, boah, also gerne positiv, aber auch negativ. Ich möchte hier einfach mal dafür mal generell auch mal Platz machen, dass das so angesprochen wird.
Ja, das Positive überwiegt natürlich, ne? Also allein schon irgendwie immer so diese Erfahrung so zu sammeln oder sein Portfolio jetzt als Fotografin irgendwie weiter ausbauen zu können, das ist natürlich cool. Auch die Bands, mit denen ich zusammengearbeitet habe, unterwegs war und sonstiges irgendwie kennengelernt habe, interviewt habe oder wie auch immer, waren meistens eigentlich, oder ja, Interview ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr oberflächlich, aber mit denen ich halt wirklich engeren Kontakt, sei es irgendwie zum Beispiel durchs Roderock auch irgendwie gewesen ist oder so, die behandeln halt einen ganz normal, sag ich mal, ne? Also es ist schon irgendwie so, dass man ja ein Teil von denen dann irgendwie wird, wenn man längere Zeit mit denen zusammenarbeitet. Und gerade auch, ich habe sie eben schon genannt, The Pariah haben mich halt immer, ich weiß noch, eine Show, da kam die Mutter von dem Bassisten, von dem Uwe, oder Ruven heißt er eigentlich, hat sich die Show angeguckt und sie stand halt später draußen und ich bin dann irgendwie zu ihm hingegangen und er stellte mich dann seiner Mutter vor und sagte, ja, und das ist meine Mutti, wenn ich auf Tour bin, Mama. sowas ist halt irgendwie, also auch gar nicht irgendwie negativ behaftet dann oder so, ne? Also ich passe so ein bisschen auf die Jungs auf, die passen auf mich auf und so. Es ist so ein Geben und Nehmen, das ist dann schon irgendwie immer sehr schön. Und will ich einfach sagen, wie eine Freundschaft einfach, ne? Also auch, dass man privat irgendwie dann ab und zu dann noch Kontakt hat und irgendwie auf Konzerte zusammengeht oder so, das ist halt irgendwie eine ganz normale Freundschaft so, ne? Das ist schon sehr schön immer alles. Ich kann aber halt auch eigentlich, würde ich sagen, so einen traurigen Fakt mehr oder weniger nennen. Ich würde wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn du die Frauen, die in der Branche arbeiten, fragst, hast du schon mal irgendwie sexuelle Belästigung beispielsweise erfahren oder so. Ja, genau. Ich würde sagen, wirklich 90-95% würden sagen, jo, habe ich schon mal. Ich selber tatsächlich auch schon mal. Jetzt zum Glück nicht in so einer krassen Form, aber schon, dass man gedacht hat, so, wow, okay, was muss ich mir hier denn gerade eigentlich anhören? Auch wieder mit The Pariah war ich unterwegs in Münster auf einer Show war das. Und ich kenne den Veranstalter, der an dem Abend halt die Veranstaltung gemacht hat. Und er war so ein bisschen ja überrascht, mich zu sehen, und sagte zu mir: "Ach Mensch, was machst du denn hier?" Und dann habe ich ja gesagt: "Ja, ich bin halt immer mal wieder mit den Jungs unterwegs, so, ne, so an den Wochenenden und so." Und dann kam halt von ihm einfach der Spruch: "Ja komm, du hast dich doch hochgeschlafen. Erzähl doch nix."
So. Bin ich halt auch.
Und da wird dann halt, also auf der einen Seite ist es natürlich unfassbar respektlos und herablassend. Auf der anderen Seite wird natürlich auch irgendwo mein Können und die Qualität meiner Arbeit irgendwo in Frage gestellt. Ne? Also es ist halt wieder so der Punkt, so wie es in vielen anderen Branchen oder im Berufsleben halt ist. Frauen müssen sich super oft einfach immer noch mal mehr beweisen als Männer, so gefühlt. Ne?
Ja.
Ich spreche jetzt wirklich dann auch nicht von allen Männern, die das so sehen oder so, ne, auf gar keinen Fall. Ich will das ja auch gar nicht irgendwie pauschalisieren unbedingt. Aber ich weiß auch von vielen Bekannten und Freundinnen aus der Branche, die auch wesentlich schlimmere Sachen noch erfahren haben, die beispielsweise als Bandmanager wirklich hauptberuflich arbeiten oder Managerin arbeiten und die dann teilweise gar nicht ernst genommen werden dann, ne? Also das, wenn die zum Beispiel ein Problem haben oder so, dass wenn sie dann zum Veranstalter gehen oder zu irgendeinem Techniker von der Halle oder sonst irgendwas, dass das dann so belächelt wird von wegen so: "Ja, was willst du Püppchen denn jetzt hier, ne?" Und das stell ich doch mal nicht so an, du Zicke. Also dass man so, ja, wirklich als die Zicke dann irgendwie dargestellt wird und von wegen: "Ach, die hat doch gar kein Problem, ne?" Und es ist aber halt de facto in diesem Moment ein Problem, weil irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas bei der Band nicht in Ordnung ist oder was auch immer, ne?
Ja.
Oder halt auch, dass von einer Bekannten weiß ich auch, dass die auf Tour war und ein Gitar-Tech sich von der anderen Band, von der Support-Band, sich halt dauerhaft wirklich an sie rangegraben hat und sie auch begrapscht hat. Meistens war es halt im Suff und sie zu der Zeit aber tatsächlich vergeben war und ihm das auch so gesagt hat: "So, hör mal, ich hab einen Freund, ne?" Und sein Wortlaut war dann sowas wie: "Ja und? Also wir sind doch hier auf Tour und was auf Tour passiert, das bleibt auch auf Tour." So, ne?
Ja.
Ich schäme mich manchmal ganz schön für das Geschlecht, dem wir angehören.
Gerade bei solchen Stories. Ja, ich kenne das. Ich kann das genau vollziehen, Thilo.
Ja. Also manchmal möchte ich den Leuten, ihr habt dich nicht so ganz gerne auch mit der Hand ins Gesicht reiben. Ja. Dann.
Ich finde es halt wirklich schade, du sagst gerade selber, das ist ja nicht nur in dem Bereich, sondern auch generell bei Frauen ist das, die sich immer wieder mehr beweisen müssen als Männer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon so viele inkompetente Leute, also männliche Personen gesehen, wo ich sage so, dass du so weit gekommen bist, das macht mich fassungslos manchmal. Ja. Ne? Und ich sage jetzt mal, wenn man es dann in Perspektive sieht, als Frau wäre das nicht so weit, wären sie nicht so weit gekommen. Da wären sie viel früher abgeschmettert worden. Und dementsprechend so eine Person, die dann, also ein Kerl, der dann, ich sage jetzt mal, auch mit seiner inkompetenten Art trotzdem so weit kommt, nimmt dann quasi den Platz von einer vielleicht kompetenten Frau halt dann einfach ein. Mhm. Wo man sagen könnte, das könnte wesentlich besser laufen. Und das finde ich halt auch immer sehr, sehr schade, dass dann auch gerade dann den Frauen auch so viel abgesprochen wird an Kompetenz.
Ja.
Was du eben meintest mit dem, die Zicke, das ist dann immer wo man immer sagt, die sind dann überemotional. Aber gerade als Tourmanager bist du ja dafür da, dass du Probleme löst für den Künstler.
Ja, eben.
Dass der Künstler sich nicht mit allem rumschlagen muss, wie seiner Gage, seinem Rider, dass die Sachen ausgeführt werden, wie er es quasi gefordert hat von der Local Crew. Und dann das Problem zu haben, nur weil man eine Frau ist, nicht sich durchsetzt, also in dem Sinne, weil sie es nicht kann, nicht durchsetzen können, sondern einfach, weil man es einfach nicht zulässt, dass sie sich durchsetzen kann, finde ich halt super hinderlich, gerade für diesen Berufsstand. Also das ist halt wirklich, wirklich heftig. Mhm. Ich merke auch ganz ehrlich, jede Frau, die ich treffe, die in solchen Positionen ist, auch bei mir in der Technikerriege, die sind halt dreimal härter als jeder Kerl, den ich kenne. die arbeiten dreimal härter als jeder Kerl, den ich kenne, und sind die Letzten, die sich auch über irgendwelche Scheiße beschweren, sondern die machen einfach, die packen dann einfach an. Weil es bringt ihnen dann nichts.
Ja, weil man ja aber auch quasi im Job damit groß wird, sich immer zehnmal mehr beweisen zu müssen, ja, als genau. Das männliche Pendant. So.
Genau, genau.
Und das ist ja schon absoluter Bullshit so.
Voll.
Ja.
Das ist halt wirklich
naja, aber jetzt auch aus künstlerischer Sicht so, auch da, ich meine, keine Ahnung, ey, wahrscheinlich kann jeder, ob er oder sie viel mit Kunst am Hut hat, aus dem Stegreif 10 berühmte Maler nennen. So, aber ja. Nenn mal aus dem Stegreif 3 weltbekannte Malerinnen. So.
Ja, ja, genau.
So, dann kommt Frida Kahlo und dann.
Ja, ja, dann wird's ja,
also, ja. Ne, also auch künstlerisch ist irgendwie immer noch klar, also, dass der Künstler auf jeden Fall mehr liefern kann. So.
Ja.
Ne? Und das ist halt krass. Ich meine, ja, also das sind natürlich irgendwie Missstände, die aus einer ganz anderen Zeit kommen, so.
Voll. Voll.
Aber die ja schon irgendwie immer noch in unsere, also im gesellschaftlichen Mindset ja irgendwie immer noch persistieren. Und das ist halt das Problem. Ne? Also
das ist es, glaube ich.
In solchen Kontexten auch. Halt immer wieder bewusst so, ne?
Ja.
Dass man sich irgendwie immer so als geläutert und offen gibt so. Ne, und gerade jetzt so auch die Szenen, in denen wir unterwegs sind, so.
Ja, gerade da ist es ja
aber auch am schlimmsten, ne? Auch da existieren diese Kacksituationen immer.
Ja,
noch so,
ja, vor allen Dingen halt auch tatsächlich, das möchte ich gerade auch einfach mal sagen, dass es nicht immer nur Crewmitglieder sind, sondern tatsächlich halt auch wirklich Bandmitglieder selber. Ne? Ja. Also die irgendwie im Hardcore-Bereich Mucke machen, die dann aber beispielsweise auch mit einer Freundin von mir oder Bekannten von mir, die sich dann aus dem Backstage-Bereich entzogen haben, weil sie einfach keinen Bock darauf hatten, mit einer Frau dann zu diskutieren oder zu reden oder so, ne? Haben sie halt einfach nicht eingesehen dann. So, ja, so, und das, halt auch, das Alter, halt irgendwie gesagt wird, so, halt, ja, du bist doch eine Frau, du kannst doch keine Band managen. So, warum denn nicht?
Ja, ja klar.
Ich glaube, sie wäre sogar noch die Beste gewesen dafür. Das ist, wie gesagt,
ja.
Die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass gerade diese Damen halt wirklich die Toughsten von allen sind und den Männern dreimal was vormachen, was das angeht. Und ich, gerade auch im Tourmanagement, habe ich da mehr Respekt vor einer weiblichen Tourmanagerin als vor einem männlichen Tourmanager, weil einfach, die sich einfach dreimal mehr Scheiße anhören müssen und wahrscheinlich aber dreimal mehr auch Wissen dazu zu dem ganzen Thema als alle anderen.
An dieser Stelle.
Aber es wäre doch grundsätzlich schön, wenn wir vor Tourmanagern wie vor Tourmanagerinnen einfach von vornherein den gleichen Respekt hätten. So.
Ja, das sowieso.
Ja,
nicht irgendwie halt vor Tourmanagerinnen einen größeren Respekt haben, weil wir wissen, die mussten sich davor 10 Jahre deutlich härter durchbeißen als die männlichen Kollegen. So.
Ja.
Also, ne, auch da, ja, es wäre einfach schön, wenn man von vornherein da gar nicht differenzieren müsste, so, ne?
Ja, und das ist es halt, ne? Also du musst halt eigentlich, muss das Problem viel, viel tiefer irgendwie angepackt werden, ne? Also es muss halt einfach gesellschaftlich irgendwas passieren und um nochmal so ein bisschen was Positives jetzt gerade mal einzuwerfen, also man merkt schon, dass immer mehr Frauen halt dann doch in dieser Branche dann arbeiten, also es tut sich dann doch schon wieder irgendwas, ne, so dass das dann doch immer mal wieder ein bisschen mehr akzeptiert wird, und ich hoffe einfach, dass wenn wir irgendwann mal in Rente sind, dass dann sich dann vielleicht auch schon wieder was geändert hat, ne? Sei es in unserer Branche, sei es in jeglichen anderen Branchen, einfach in der Gesellschaft, dass das es ist ja auch einfach schon traurig genug, dass man überhaupt darüber sprechen muss, ne? Ja, also es ist wichtig, dass man drüber spricht, damit sich was ändert, aber es ist einfach traurig, dass man es machen muss. Das ist, wie Thilo sagt, dass es nicht einfach als selbstverständlich irgendwie hingenommen wird.
Ja. Der Prozess ist leider immer noch sehr schleppend, was das angeht, und ich hoffe auch für das Beste und wünschen wir das auch für die Zukunft, genau wie du schon gesagt hast, dass das einfach, wenn wir in Rente sind, es vielleicht nicht mehr das Thema ist und es einfach normal geworden ist.
Ja.
Auch wenn ich muss ganz ehrlich zugeben, gerne noch ein bisschen drüber quatschen würde, würde ich gerne aber schon mal so in Richtung Abschluss gehen, weil ich fand das Wort von dir auch jetzt dazu sehr schön zum Abschließen, Julia.
Ja.
Voll. Wie du meintest, dass du das gerne wünschst. Jetzt würde ich noch zwei Sachen noch zu den Fotografen. Zum einen hast du Tipps für Leute, die sagen, oh, ich hätte schon Bock auf Fotografie im Live-Bereich. Mhm. Hast du da irgendwelche Dinge, wo du sagst, darauf sollst du auf jeden Fall achten und alles andere, das wirst du schon lernen?
Genau, also eigentlich, ich würde jetzt einfach nochmal so aus meiner Vergangenheit, ja, aus meinem Werdegang so ein bisschen dann berichten, erzählen, ne? Also wie ich schon eben sagte, einfach erstmal klein anfangen, ne? Also Local Shows besuchen, auch gerne auf Bands zugehen. Da sagt meistens irgendwie gar keiner irgendwas gegen, ne? Die sind da im Gegenteil eher sehr, sehr dankbar dann immer dafür, dass einer daherkommt und sagt, ey, ich hätte Bock hier einfach so ein bisschen auszuprobieren und ja, darf ich euch irgendwie gleich ablichten oder so, ne? Da, also da würde ich auch mal sagen, da wird niemand irgendwie aus einer Band irgendwie sein, so, auf gar keinen Fall, die halt in irgendeinem Jutze spielen oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, halt auch am Anfang vielleicht nicht erstmal zu viel erwarten, ne? Also auch erstmal so wirklich halt für Umme arbeiten und genau, erstmal so ein bisschen sich rantasten, auch so ein bisschen in der Qualität, wie gesagt, so ein bisschen besser werden. Wenn man jetzt zum Beispiel noch gar keine Erfahrung mit der Kamera hat, würde ich jetzt vielleicht auch nicht direkt in den nächsten Technik-Store rennen und mir die dicke Sony Alpha 7 für 3.000 Euro irgendwie holen oder so.
Ja.
Sondern vielleicht, das habe ich damals zum Beispiel auch gemacht, hier in Aachen gibt es einen Shop, einen Kameraladen, der einen Ausleihservice anbietet. Da kann man für eine kleine Gebühr halt eine Kamera für einen Tag, für zwei Tage, drei Tage, wie auch immer, dann irgendwie ausleihen. Und genau, dann einfach da sich vielleicht eine etwas bessere Kamera dann schon mal irgendwie holen und sich damit mit ein bisschen rantasten dann. Und genau, dann kann man die halt auch einfach wieder zurückgeben. Sollte natürlich gucken, dass die nicht unbedingt im Pit kaputt geht oder so. Das wäre ein bisschen blöd. Ja, und sich dann einfach echt, ne, wie gesagt, auf Bands zugehen und auch immer irgendwie hungrig bleiben, sag ich mal, also sich Inspirationen irgendwie angucken, also von anderen Fotografen sich angucken, wie machen die das, was haben die so für Motive, was wie bearbeiten die ihre Fotos, was ist so deren Stil und so. Ich kann da auch direkt mal so ein paar Beispiele rausziehen, die ich damals immer als sehr inspirierend gefunden habe. Einmal der Mr. Adam L. Macias, so der Haus- und Hoffotograf von A Day to Remember und hat aber auch schon diverse Festivals fotografiert, wie das Coachella oder ja, so diese Riesendinger einfach in den Staaten. Denn wie eben schon erwähnt, der Christian Ripkens, auch ein, wie ich finde, sehr talentierter Fotograf aus dem Ruhrgebiet, macht viel mit Eskimo Callboy zusammen. Um dann auch nochmal einen weiblichen Fotografin zu nennen, Ashley Osborne, hat damals viel mit Bring the Horizon gemacht. Genau, dann wen habe ich denn noch? Ed Mason, der Fotograf von Architects zum Beispiel. Genau.
Ja.
Ja. Das sind so die Lukas Englund noch von Normandie tatsächlich, der Gitarrist oder Bassist, ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist der Fotograf von Parkway Drive. Fand ich auch ganz witzig, als ich das gelesen habe. Ja, genau.
Und der macht coole Fotos, die habe ich auch schon
gesehen. Der macht richtig coole Fotos, ja. Der macht auch sehr gute Videos.
Ja, genau. Auch.
Mhm. Und
die Aftermovies sind klasse.
Ja, und auch wie eben schon erwähnt, wenn man sich da so ein bisschen dann gefestigt hat, dann vielleicht auch schon mal so ein bisschen mit dem Filmen beginnen. Also weil das ist auch irgendwie sowas, was die Bands halt auch immer gerne sehen. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, auch schon ein bisschen wichtiger als nur das Fotografieren. Ja. Genau. Ja, und dann einfach üben und ja, wie es bei allem eigentlich ist, ne? Also sei es Gitarre spielen lernen oder sei es irgendwie, keine Ahnung, Handlettering oder so.
Handlettering.
Ja.
Nice, auch ein gutes Beispiel.
Ja.
Genau, einfach dranbleiben, wenn man.
Genau, sieht, einfach, ne? Dranbleiben. Ja. Auch mal Dinge ausprobieren. Also zum Beispiel mit Spiegeln oder mit Prismen oder mit so kleinen Kupferröhrchen oder so, die einfach mal so ein bisschen vor die Linse halten. Oder so Doppelbelichtungen irgendwie machen oder so, dann kommen da auch manchmal ziemlich coole Effekte bei raus und genau.
Ja.
Das macht das Bild auch mal ein bisschen interessanter.
Ich erinnere mich, ich glaube, das ist aus meiner, das müssen wir ganz kurz noch den Local-Aspekt reinbringen, Thilo, das müssen wir jetzt gerade noch machen, damit wir auf unserem Kurs bleiben, was diese Folgen angeht.
Unbedingt.
Ich erinnere mich an diese Fotos, in der lokalen Szene waren die ganz, ganz gehypt, wo irgendwie eine längere Belichtungszeit war und dann, wo dann diese ganzen Lampen so Fäden gezogen haben auf den Bildern. Kannst du dich erinnern, Thilo? So, das war auch so, das war auch so.
Voll der 2000er Ding einfach.
Das war aber voll so ein Stick von allen, ne? Das ist so.
Oder mal
so
was reinschreiben mit Lichtern.
Mhm. Ja, genau. Also, das war voll das Ding. Das wäre auch so was Experimentelles. Vielleicht kommt das ja wieder, weil das ist ein Revival in der.
Aber bitte schon mal dran gewöhnen, bitte keinen Blitz benutzen, weil das wird später bei den großen Shows absolut nicht gestattet sein. Direkt wirklich lernen, mit der Kamera umzugehen, die richtigen Einstellungen zu finden. Da gibt's auch kein Setup oder keine Einstellungen, die man pauschal irgendwie nennen kann. Das ist wirklich von Tag zu Tag, beziehungsweise von Location zu Location und von Licht zu Lichtverhältnissen wirklich absolut unterschiedlich. Und ja, also da einfach immer gucken, so wie kriege ich jetzt hier gerade meine beste Belichtung oder meinen besten Fokus irgendwie hin oder so. Genau.
Ja. Sieht halt auch scheiße aus, wenn du mit so einem Dreibein-Blitzstativ auf einmal auf der Bühne.
Genau. Ich mach mal gerade eine Langzeitbelichtung, wenn es okay ist.
Pack mal eben meinen Schirm aus, so ein Riesending.
So eine Softbox. Kommt halt nicht
cool. Ja. Vor allen Dingen, wenn du halt auch eine Räderband gehen musst, halt wieder abzubauen, dann hast du im Endeffekt, wenn du mit Aufbau und Abbau einrechnest, hast du halt ein Foto geschossen pro Band.
Ja.
Du hast mir auch im Endeffekt schon die nächste Sache noch mal vorweggenommen. Ich wollte, dass du auch noch ein paar Shoutouts oder zumindest ein paar Fotografen nennst, die man gerne mal sich angucken kann. Hast du jetzt schon getan. Wunderbar. Dann brauchen wir das auch nicht, also dann haben wir das schon abgehakt quasi. Und dann schon mal bis hierhin vielen, vielen Dank für deinen Input, Julia. Ich denke, das war auch hilfreich für viele, die angehende Fotografen werden oder angehende Fotografen sind.
Bei Fragen.
Genau. Ne? Julia ist auch auf den Socials unterwegs. Da könnte sie gerne mal. Wie heißt du bei Instagram? Welchen Account?
Den Julia_Rock'n'Roller zusammengeschrieben.
Rock'n'Roller. Yes. Genau, da bist du offen für Fragen, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja, cool. Dann, ihr habt das gehört, dann könnt ihr sie auch nochmal löchern, wenn ihr möchtet. Genau, auch danke nochmal für den Einblick in die Thematik um Frauen.
Da hätte ich noch echt so viele Storys noch erzählen können, ne? Aber okay, genau. Unsere Zeit ist begrenzt.
Zeit ist begrenzt. Wir wollen natürlich auch irgendwann zum Ende kommen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass wir darüber sprechen konnten und dass du uns vor allen Dingen auch den Einblick gewährt hast, dieses Thema auch anzugehen, weil ich glaube, unter uns dreien wäre das ein bisschen heikel geworden. Auch wenn der Thilo so ein unglaublich sympathischer Mensch ist. Aber es gibt einfach Dinge. Es gibt einfach Dinge, da haben wir, glaube ich, nicht wirklich Aussagen zu treffen. dann machen wir noch unsere Spotify-Liste. Da würde ich den Thilo bitten, dann nochmal 3 Songs zu fallen zu lassen, die er gerne da drin haben möchte.
Auf jeden,
Alter.
Erstens von Kafka, von der Band Kafka. Paroli. Aus dem gleichnamigen neuen Album Paroli. Anhören. Toll. Dann bin ich gerade kurzfristig drauf gekommen. Also ich habe mich an den Song erinnert, als wir über die Band gesprochen haben. Hätte ich gerne. I Think It Isn't Fair von Breathe Atlantis. Mag ich sehr gerne. War mein geheimer Favorit auf dem Album. Und dann der Song Garten von Audio 88, Yesin und Nura. Denn darin kommt eine Line vor, die ich gerne allen männlichen Exemplaren widmen würde, die Konzertfotografin bisher auf Konzerten in irgendeiner Form belästigt oder schlecht behandelt haben sollten. Diese Zeile lautet im ungefähren Wortlaut: Fehler passieren, frag deine Eltern, Fehler passieren.
Wow.
Ich liebe Nura, ne? Ohne Scheiß. Das ist eine so coole Frau. Ich keine Ahnung.
Ich muss aber auch einfach mal wir sind ja genreoffen, Audio 88 und Yesin. Schon beim Intro des Albums musste ich lachen auf dem Weg zur Arbeit, denn es beginnt ungefähr mit den Worten: Wir sind zurück in deinem Mund, du Schmutz.
Ja. Du Schmutz. Ist auch so eine schöne Beleidigung irgendwie, ne? Du Schmutz.
Auch schönes Ding aus dem Song Garten. Verschenkt dein Lebenswerk beim Schrottwichteln. Fand ich auch schön.
Auch sehr gut.
Wird gerade wohl nur getoppt von einer Zeile, ich weiß nicht welcher Song, vom neuen KIZ-Album, das ist ja auch raus, Rap über Hass. Da ist eine Zeile, das schönste Wort der deutschen Sprache ist Maxim.
Okay.
Fand ich auch gut. So, kleiner Ausritt mit mir, gewohntermaßen in genau. andere Gefilde. Das waren meine drei Songs.
Sehr, sehr schön. Dann gerne, Julia, du hast doch auch drei Songs wahrscheinlich gebracht, die du haben möchtest.
Ja, auf jeden Fall. Die Auswahl fiel mir ein bisschen schwer, habe mich dann aber doch entscheiden können, auch begründeterweise für die drei. Einmal ein Song, den ich per Zufall in irgendeiner Pop-Punk-Playlist die Tage, die Wochen gefunden habe, von einer schwedischen Pop-Punk-Band, die im September auch ihr erstes Album auf den Markt bringen werden. Das ist die Band Those Without und der Song heißt A Good Time. Time in dem Falle aber geschrieben wie der Thymian. Genau. Den finde ich sehr, sehr schön, sehr gut. Macht Bock auf Sommer und auf Party. Dann einen Song von einer Band, das war tatsächlich das letzte Konzert, auf dem ich war. Das war letztes Jahr bei den Menzingers. Da fand ich aber die Vorband tatsächlich ein bisschen besser. Und zwar waren das Spanish Love Songs und den Song, den ich nehmen möchte, das ist Kick. Eine sehr, ja auch sehr theatralische Band, möchte ich es mal nennen. Der Sänger ist so ein 2-Meter-Dude mit Brille und immer zugeknöpftem Hemd und mit einer sehr, sehr weinerlichen und sehr emotionalen Stimme. Muss man ein bisschen aufpassen bei Spotify, wenn man die sucht, dass man nicht wirklich bei irgendwelchen spanischen Liebesliedern landet. Aber ja, wenn man die dann einmal gefunden hat, dann macht es auf jeden Fall Spaß, sich die mal zu geben und ein bisschen abzuheulen. Und dann als letztes noch, weil wir jetzt eigentlich tatsächlich dieses Wochenende ja bei Rock am Ring sitzen würden und ich mit dieser Band eigentlich immer gute Rock am Ring oder gute Festival-Erinnerungen eigentlich in Verbindung bringe, es sind einmal die Beatsteaks und zwar mit dem Song Make a Wish. Den habe ich die Tage zufällig auch nochmal gehört und ich sag euch, ich hatte richtige Hühnerpelle, ey, weil mich das so
Hühnerpelle.
Ja, weil mich das so krass an so diese ganzen Shows und Festivals und eben genau diese positiven Erinnerungen daran erinnert hat, dass ich echt dachte, boah, fuck, ey, da wird's jetzt eigentlich echt super gerne sein. Ja.
Ja, cool. Spanish Love Songs, da sagtest du, der Sänger ist 2 Meter groß, Brille. Er hat mich irgendwie an den Mitbewohner, aber das nur so am Rande.
Ich sage es.
Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an ihn. Ja, dann ich noch mit meinen drei Songs. Zum einen Structures sind wieder da. Eine Band, die ihre letzte Veröffentlichung vor 7 Jahren hatte, also 7 Jahre Pause gemacht haben. Mittlerweile sind sie so auch nur 2 Alben rausgebracht und eine EP, sind aber mittlerweile irgendwie in dem Metalcore-Bereich zu den Godfathern auf diesem sehr abgedrehten Math-Metalcore aufgestiegen, also so Oceans in Alaska oder auch, also sehr, sehr, sehr vertrackte Songs einfach und sind jetzt wieder da und bringen jetzt eine EP raus, zu dritt, und der erste Song von dieser EP heißt Planet of Garbage, sehr, sehr cooler Song, ist ein gutes Comeback, ich habe ewig darauf gewartet, dass sie wieder zurückkommen, weil ich das damals ihr Album sehr, sehr gefeiert hatte, das erste, und ja, schön, dass sie wieder da sind. Dann eine Band, ich glaube, die kennen, also da weiß ich, dass nur wenige sie kennen, einfach weil sie eine Nachfolgeband ist von einer Band, die auch schon niemand kannte. Skip the Foreplay, erwähne ich immer mal wieder im Kontext, wenn es um Transcore geht und auch gerne schon mal auf den Partys als DJ. Kennt kein Schwein, waren damals bei Epitaph Records gesigned, haben ein Album rausgebracht, sind bekannt geworden durch ein Cover von Champagne Showers von LMFAO, falls ihr den diese.
Wow.
Also aus der Zeit stammt das noch. Und aus Skip the Foreplay wurden irgendwann Now and On Earth. Hatten auch ein Album rausgebracht, quasi gleiche Konstellation, anderer Name, bisschen anderer Stil, nicht so Trance-Core, Trashy-lastig. Geiler Song, Intoxicated, erster Song von diesem Album. Leider ist es nicht mehr geworden und leider sind die restlichen Songs vom Album auch nicht so geil, aber der ist halt Banger. Und als letzten Song von der Band auch so ein YouTube-Phänomen, glaube ich, mehr, als dass es wirklich als Band auch gezündet ist. Famous Last Words ist auch schon was länger her, der Song. The Show Must Go On, Part One. Das Album, auf dem dieser Song ist, ist quasi eine Metalcore-Oper, wo es quasi um einen Typen geht. Der Sänger spielt den quasi in dieser Metalcore-Oper. Typen, der sich in seine Nachbarin, in die Nachbarin, die zugezogen ist, unglaublich verliebt, halt sehr obsessiv wird und es darin endet, dass er den Freund der Nachbarin halt tötet und sie halt dann quasi gefangen nimmt oder also es ist sehr düsteres Konzept oder sehr düsteres Ding. Im Endeffekt, er kämpft halt mit seinen eigenen Dämonen und The Show Must Go On ist für mich eigentlich ein Song, der sehr gut produziert ist, dafür, dass er halt so unbekannt ist und halt auch irgendwie so viel Tiefe hat, dadurch, dass es halt so eine richtig krasse Geschichte erzählt. Also kann ich sehr empfehlen. Famous Last Words, The Show Must Go On, Part One. So, jetzt haben wir es geschafft fast. Ich möchte mich schon mal bei Julia bedanken für die Zeit, die du uns mitgebracht hattest, dass du dir ja die Zeit genommen hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Es ist, Thilo, ich muss ganz ehrlich sagen, die Julia, die so mit Wikipedia-Facts und wie sie hier direkt in unseren Flow mit eingestiegen ist und jetzt am Schluss noch so ein paar, ich sag jetzt mal, so typische Mike Bands auch in die Spotify-Playlist reingepackt.
Ja, voll. Mhm.
Ich bin quasi Mike 2.0.
Du bist quasi Mike 2.0. Also sollten Mike nochmal wieder was Besseres zu tun haben, bist du wahrscheinlich die erste Ansprechpartnerin, cool, auf die wir zugehen und dich wieder dazuholen. Ich hoffe, die Zuhörer sehen das mindestens genauso. Ich sag nur zum Schluss danke fürs Zuhören. Danke auch an Thilo wieder, dass du dabei warst. Und das Schlusswort gebe ich auch jetzt an Julia und da darfst du jetzt was noch überlegen, bevor wir da rausgehen. Bitteschön.
Ja, Leute, dann bleibt weiterhin gesund, ne? Schaut, da eine Impfe abkriegt, damit wir uns bald auch wieder auf diversen Shows und Festivals herzlichst begrüßen und umarmen können und einfach nochmal ein bisschen plauschen können. Das macht nämlich auch immer richtig viel Spaß, sich einfach mit ein paar Fans oder Kollegen so auszutauschen. Und das vermisse ich dann doch ein bisschen sehr und ich glaube, zwei Kollegen hier mit mir auch und
ja,
ne, bis dahin alles Gute, auch privat und man sieht und hört sich.
Und damit danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.
Typisch wir.
Ciao.
Typisch wir.